Jeder zweite Sonntag. Sie hören die Sprechfunksendung Nerd ist Ihr Hobby. Und dies sind Ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist Ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist die Sendung mindestens ab 16.
Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Fallschaden.
Wir sprechen in der Folge ohne Details, sondern wirklich auf einer oberflächlichen, ob man so ein Spiel verwenden sollte, Ebene über Gewalt gegen niedliche Tiere und gestreift auch Gewalt gegen Kinder. Einfach damit ihr vorgewarnt seid und nicht drüber stolpert. Aber ich glaube, ihr könnt die Folge auch so hören und ich setze euch eine Zeitmarke in die Shownotes.
Unser heutiges Thema ist Bunnies.
Genau, und dazu gibt es einen sinnvollen Anlass tatsächlich, warum wir über Kaninchen, aber wir reden auch über Hasen, reden. denn mit Wilds Beyond the Witchlight ist für Dungeons & Dragons ein neues Buch erschienen. Ist heute ein Abenteuer plus ein bisschen Setting-Beschreibung für die Feywild, also deren Feenwelt. Und da drin sind zum ersten Mal spielbare Hasenleute als Charakterklasse, beziehungsweise als Charaktervolk. Und ich bin ein großer Fan von denen. Und wir haben das einfach mal zum Anlass genommen, drüber zu sprechen und auch ein bisschen über Wilds, wobei ich nicht zu viel spoilern will, weil wir noch nicht wissen, ob Serena mitspielen wird, wenn wir das Face mal leiten.
Ganz genau. Ich bin auf jeden Fall interessiert. Aber es bin ich an vielem. Ich muss sehen, ob es in meinen Zeitplan passt. Wenn ja, werde ich in den Fluff gehen.
Ja, das ist, also die Herengon oder Harengon, aber ich würde es Herengon aussprechen, von Hare, also Hase.
Ja.
Auf jeden Fall, diese Leute sind kein zentrales Element des Abenteuers, aber sind doch eben beschrieben als ja, ein spielbares Volk aus dem Feenreich. Zusammen mit so Pixies, also praktisch so kleinen Feen, die ja, rumflattern können.
Und die Pixie-Dinge tun können.
Genau.
Aber was können die Hasen tun?
Die Hasen können unter anderem weit springen.
Ja, das überrascht mich.
In der Spieltest-Variante, die ich auch schon gespielt habe, war es random. Da würfelte man, wie weit man sich springen kann. Jetzt hängt das von der Stufe ab.
Das klingt ein bisschen fairer, aber nicht ganz so unterhaltsam.
Ja, genau. Also ich mochte das zusätzliche Würfeln schon ganz gerne, aber ja, du kannst auch taktisch besser planen, wenn du
weißt. Wenn du weißt, wie weit du springst, ja.
Genau, das ist skaliert und ja, das ist cool und sie haben Bonus auf Initiative wegen Reflexe und sowas und sie kriegen auch einen Bonus darauf, misslungene Proben nochmal zu versuchen, wenn sie auf Geschicklichkeit gehen. Da können sie dann in, ich glaube, es waren W4, müsste gerade nachschlagen, würfeln, um im Zweifel nochmal einen Bonus zu kriegen und den
ist doch zu schaffen.
Genau, ist doch zu schaffen. Durch
weil sie schnell genug und geschickt genug waren, es doch noch zu machen.
Ja, genau, die haben halt Footwork.
Genau, die sehen aus wie Hasen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Anthropomorphisierte.
So ein bisschen, sie können auf zwei Beinen laufen.
Genau.
Haben Hände.
Genau. So. Abspeisbare Daumen.
Genau, ja, vor allem. Und es gab es in klein oder in groß, richtig?
Genau, also, man kann in small oder medium als Größe wählen. Also ja, menschengroß oder so Zwerge, Hobbit, Gnomen-Level.
Also entweder sieht es aus wie so ein Riesenkaninchen oder halt, es ist ein menschengroßes Hasentier.
Ja, genau. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass es Herengon in Hasen- und Kaninchen-Variante gibt, sind die Kaninchen wahrscheinlich die Kleinen und die Hasen die Großen. Obwohl es so ein belgischer Riese oder sowas.
Das ja, der deutsche Riese, ja. Das Kaninchen ist tatsächlich deutlich größer als so ein Hase.
Genau.
Aber das Zwergkaninchen gibt es auch und das ist deutlich kleiner als so ein Hase.
Genau, es gibt ja verschiedene Viecher. Ja, genau, das sind auf jeden Fall die Varianten, die man da haben kann. Ich finde es auch also eigentlich ganz cool, dass ein Volk verschiedene Größen haben kann. Wobei das für die, also wenn sie es beibehalten, für die Eulen in Strixhaven, also dem nächsten Band, auch wahrscheinlich kommen wird.
Ja, die habe ich auch schon testgespielt. Das hat mir auch sehr zugesagt. Ich habe eine sehr große Eule gespielt, also so 2 Meter groß. Plus Flügelspannweite.
Ja.
Das fand ich schon ganz nett.
Ja, kann man schon so Mossman-mäßig auftreten.
Ja, das hat er schon was.
Nee, ich habe einen Hasenpaladin gespielt, der war klein.
Das war eine gute Kombination.
Ja.
Aber warum der Hasenpaladin? Was mochtest du an ihm?
Ich fand die Vorstellung cool, in so einem tapferen kleinen Hasen zu spielen, dem das Gute in der Welt wichtig ist und entsprechend den Pfad, der so mehr so Feen, das Gute in der Welt, das Schöne verteidigen mäßig war und Folk Hero gewählt, dass die einfachen Leute ihn halt mögen.
Ja, es war auch eine sehr schöne und niedliche Idee. Also die Umsetzung war, glaube ich, sehr gelungen.
Ja, ich hoffe, man kann halt sowas machen wie, ja, ich habe Lay on Hands, das heißt, der Hase flauscht halt Leute in seinem Pelz und dann wir heilen sie dadurch.
Ja.
Finde ich, fand ich einfach eine gute Vorstellung.
Und ja.
Also auch so ein Paladin, man nicht als, ja, das ist so ein, irgendwie so ein Bulle, der halt Leuten irgendwie Gesetze aufdrängen will, sondern einfach, ja, ist jemand, der einfach wirklich glaubt, dass es was Gutes in der Welt gibt und sich dafür einsetzt, dass es andere Leute eben auch das haben können.
Mhm.
Und genau, das. Also ich fand es ja eben auch ein bisschen das Bild von Paladin damit zu brechen. Also weiß nicht.
Brechen nicht wirklich, aber halt mal was anderes zu machen, als viel gemacht wird.
Genau, ja, es gibt das Klischee von Paladin und das ist natürlich aber auch eine Charakterklasse, die, ich sag mal, vielseitiger sein kann und auch sollte und ich. Aber auch im Design von D&D 5 bereits vielseitiger angelegt ist, als das ganz heruntergebrochene Klischee.
Mm.
Und nicht immer einen Gottheitenbezug haben muss.
Ja, ja.
Sondern eben ja Ideale oder eine Wunschvorstellung kann halt genauso gut das
die sein. Treibende Kraft sein, ja. Und die, ich fand, es passte sehr gut zu dem kleinen Häschen.
Genau, und wir haben auch sehr viele, also jetzt nicht gewaltlos, aber wir haben sehr viele Kämpfe geschafft, ohne dass jemand gestorben ist, sondern die irgendwie anders aus taktiert und sowas. Nach vorne hüpfen, um Leute zu verteidigen, also fand ich taktisch ganz cool, dass man als Paladin mit Schild immer, also da hat man halt zusätzliche Verteidigungsmöglichkeiten mit dem Schild, dann kann man einfach nach vorne reinhüpfen und immer neben der Person stehen, wenn man das möchte. Das war schon ganz hilfreich. Nee, also es hat mir auch mechanisch gefallen, wobei ich bei bewegungsbasierten Charakteren halt natürlich immer als erstes an Mönch denke. Die können Sprungreichweite erhöhen. Und wenn man zusätzliche Sprungaktionen hat, ist das natürlich, die Synergien sind offensichtlich und Mönche werden auch dafür belohnt, sich zu bewegen. Also.
Ja, dass der Kaninchenmönch ist, glaube ich, schon ein Bewegungsmonster.
Ja, genau, einfach. Und ja, man kann sich also einen Kung-Fu-Tritt mit so einem Hasenfuß
ganz auch gut vorstellen, ja.
Ja. Ja. Also Herrengon sind nicht nur, also jetzt müssen nicht One-Trick-Ponys sein, sondern finde ich auch einfach, also ich finde es eine allgemeine Bereicherung. Also ja, klar, Tiermenschen ist halt ein weites Genre und es gibt ja verschiedene Frösche und Vogelwesen und Katzen, was nicht alles bei D&D. Ich weiß gar nicht, ob es Hundeleute gab.
Ich weiß auch nicht, ich weiß nur, dass es nicht so viele Vögel bisher gab.
Es gab die Arkocha und jetzt gibt es demnächst die Olin.
Genau, also, aber ich bin da auch nicht ganz so tief drin, aber Kaninchen ist auf jeden Fall ein Tier, das es verdient.
Und Hasen.
Genau.
Genau, und ja, die können halt auf jeden Fall die Spielwelt bereichern auch. Also, ich glaube, sie gehen halt auch ein bisschen in ähnliche Nische wie, also wie Gnome und wie Halblinge und wie Zwerge. Also, es ist halt die machen alle so ein ähnliches, das kleine Volk-Ding.
Mhm.
Aber da heben die sich noch ein bisschen ab.
Ja, und sie sind auch ein bisschen mehr Fairytale-mäßig. Also, es ist schon. Sie sind ja auch aus der Feenwelt.
Genau. Und ja, können halt rumreisen. Und auch ein Hase, der irgendwie. Ja, so, mehr so, nicht ganz so niedlich, sondern eben mehr dieses dünne
Hasengeschwindigkeits-Ding
als Look hat. Das ist, glaube ich, auch, also man kann die auch nicht niedlich anlegen.
Genau, also ich meine, man kann sich jetzt auch den Riesenkaninchen-Baba vorstellen, der 2 Meter groß ist und aussieht wie so ein eher fieser Hase mit so einer Narbe im Gesicht. Super schnell und kräftig ist.
Und der Axt hinter ihm herspringt, im Berserkerrausch.
Ja, ist eher ein bisschen gruseliges Bild.
Ja, oder halt der Hasendruide, der mit Klopfen, auf Bodenklopfen Erdbeben auslöst, weil er einfach die entsprechende Zauberei dafür hat.
Mhm.
Theoretisch ein sehr flauschiger Krieger, könnte Plattenrüstung tragen, weil er braucht halt keine.
Keine Unterkleidung, wenn das Fell dicht und flauschig genug ist. Andererseits. Ich weiß nicht, wie bedrohlich das aussieht, wenn unter der Plattenrüstung so flauscht drunter herguckt.
Das ist ein Gora-Krieger.
Ist mal ein anderer Look, würde ich behaupten.
Wenn du mal einen kurzen Spoiler verzeihst, Wilds Beyond the Witchlight, die ersten Herrendon, die man trifft, sind eher gewalttätige Räuber, die da auftreten. Ja, also ja, ich persönlich würde, glaube ich, wahrscheinlich noch, also das Ding beginnt auf dem Feenjahrmarkt und geht von da weiter.
Und da kann man auf dem Fehlmarkt vielleicht noch andere treffen.
Das war mein Gedanke, genau. Ich war schon. Ich twitter auch gerade, also wenn ihr an den Gedanken zu der Kampagne aus meiner Spielleiterin-Sicht interessiert seid, auf meinem Twitter-Account, @theworstrpg, twitter ich auch ab und an darüber. wenn ihr einen von den Threads gefunden habt, findet ihr alle, weil die haben einen gemeinsamen Hashtag. Aber genau, also wenn ihr noch mehr Wilds-Inhalte wollt, es geht nicht nur um Hasen. Ja, Hasen im Rollenspiel sind jetzt auch nicht überall was Neues.
Nee, die haben die eine längere Geschichte.
Genau, und auch nicht anthropomorphisiert, sondern einfach als...
Als Hasen.
Genau, als Kaninchen vor allem.
Als sprechende Kaninchen.
Kaninchen, die eben Kaninchen-Dinge machen. Es gibt, ich würde sagen, ein ganzes Genre von Watership-Down-Likes.
Ja.
Also, und zwar auch aus den Urzeiten des Rollenspiels und unmittelbar nach dem Erscheinen von Watership Down.
Genau.
Also in den Watership Down, genau, Watership Down in den frühen 70ern geschrieben worden. Und 1976 ist dann Bunnies and Burrows rausgekommen. Was, also halt wirklich Rollenspiel-Urgeschichte. Mhm. Wenige Jahre jünger als D&D. Und das ist ein Spiel, wo es eben darum geht, Hasen in so einem Hasenbau zu spielen und deren Abenteuer und Erlebnisse und die Gefahren der Natur mit diesen Hasen zu lösen. Das ist schon, natürlich auch fantastisch, dass die Hasen eben sapient sind und sich entsprechend verhalten und reden können, aber eben, es ist einfach ein Spiel, wo es darum geht, Hasen zu spielen. Es ist natürlich nicht so super ausrüstungslastig oder sowas. Und das hat sich auch weitergezogen. Also es wurde dann mit GURPS nochmal adaptiert, also mit einem Universalregelwerk und ja, seitdem gibt es da halt auch weitere Einträge als Genre. The Warren, Powered by the Apocalypse, wo schnelle Charakterwechsel drin sind, die Playbooks relativ reduziert.
Was daran liegt, dass es eben das Leben als Hase auch oder als Kaninchen auch einfach sehr tödlich sein kann. Also da merkt man auch die Verwandtschaft zu Watership Down.
Es bricht natürlich auch ein bisschen dieses Bild von Kaninchen als so liebe, niedliche Tiere, die man gern haben möchte und wenn denen schreckliche Dinge passieren oder sie schreckliche Dinge tun und Gewalt gegeneinander ausüben, ist halt auch ein bisschen ein Stilbruch.
Ja.
Ich war offenbar einer, der Rollenspiele anspricht.
Ja, und ich meine, der Film ist auch sehr bekannt und ich will nicht sagen beliebt, aber irgendwie schon. Ein Klassiker.
Ja, schon, auf jeden Fall.
Ich glaube, das liegt damit ein bisschen mit dran, an diesem Stilbruch.
Ja, ja. Also als Kind hatte ich total Angst vor dem Kaninchen des Todes, also das schwarze Kaninchen des Todes, das unterwegs ist. Es gibt ja so ein Intro, wo praktisch die Mythologie der Hasen gezeigt wird und so, ich sag mal, so höhlenmalerischen Stil bei der Zeichentrick-Verfilmung. Halt dann so Aussagen mit hier: They will hunt you, Prince with 1000 enemies, and they will kill you if they catch you, but first they must catch you. Was schon an sich badass klingt, so.
Ja, ja. Ich erinnere mich kaum, ich weiß, ich habe den Film als Kind gesehen. Ich glaube, ich habe ihn verdrängt.
Ja, ich finde dieses Princess is Half Enemies Ding, also diesen ja, Spruch finde ich gut.
Schon und sehr gut.
Das schwarze Kind, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, als ich überlegt habe, ob ich eine Religion für meinen Paladin nehme und ob ich den Prince of the Thousand Enemies, also den praktisch das erste Kaninchen als sein Patron nehmen möchte oder das schwarze Kaninchen des Todes, aber ich habe mich dann halt eher für abstrakte Prinzipien und das Schöne und das Gute entschieden.
Mhm.
Aber ja, deswegen habe ich mich da nochmal ein bisschen eingelesen, diesen mythologischen Watership Down Teil. Und ja, wie gesagt, es gibt mehrere Spiele, halt Bunnies and Burrows, plus Ghost Edition, The Warren, gibt es mit One of Thousands auch noch einen Lasers and Feelings Hack. Also es ist ein lebendes Genre, das
immer und immer mal wieder neue Adaptionen erfährt.
Genau, ich sag mal, mit jeweils in den großen Design-Äras gab es mindestens eins.
Mhm.
Also Bunnies and Burrows, halt die Oldschool, D&D-Ära, dann GURPS, die große, ich sag mal, crunchige Thread-Spiel-Ära, dann PBTA, halt die Power by the Apocalypse, Postforge-Zeit und jetzt halt ganz modern mit Lasers and Feelings, diese minimalistische, unterhaltsame Story-Game-Zeit. Also wo wir uns gerade befinden, mit vielen Microgames und Itch und sowas. Also da, ja, es wird immer wieder adaptiert.
Mhm.
Und wahrscheinlich, ich sehe jetzt auch nicht, dass es aufhört.
Nee, ich glaube, da kommt einfach in Zukunft auch nochmal irgendwann was.
Ja, hättest du die Faszination, also würdest du Watership Down likes oder würdest du das spielen wollen eigentlich?
Ich glaube, im Gegensatz zu vielen anderen Hasenadaptionen und Kaninchenadaptionssachen ist das nicht unbedingt meins. Das kann bestimmt cool sein, aber da würde es für mich eher darauf ankommen, was für ein Abenteuer angeboten wird. Das ist weniger so ein, ja, das Konzept prinzipiell finde ich super cool, will ich machen. Das wäre eher abhängig davon, ob mich ein Abenteuer-Pitch fängt und ich es interessant finde, in dem Setting zu spielen.
Ja, den Stilbruch brauche ich eigentlich gar nicht.
Also, ja, genau. Für mich dürfen Kaninchen auch wirklich einfach niedlich sein.
Ja, genau. Also ja, natürlich, das sind Tiere und die leben in der Natur und die Natur ist nicht immer nett und so. Und bestimmt passiert da auch Sex und Gewalt, aber weil, ja, muss ich nicht notwendigerweise so als Spielinhalt haben. Und vielleicht würde ich da auch Mouseguard noch vorziehen.
Ja.
Als ein Spiel, das eben mehr, also die sind ja auch nicht komplett anthropomorphisiert, die sind auch sapient und benutzen halt ihre Maushände für Mausdinge, ja, aber.
Genau. Sie tragen Kleidung und Waffen.
Ja, so ein bisschen. Ja, genau, haben aber eine andere Art von Kultur.
Ja. Deren Welt ist auch sehr gefährlich, aber da geht es halt darum, gemeinsam als Team Gefahren zu überwinden und Abenteuer zu bestehen.
Also ich glaube, es Warren auch eben als gemeinsam als Familieneinheit, aber natürlich gibt es auch Herrschaftsstreitigkeiten und sowas, klar. Aber es ist eben ein Unterschied, ob man eben, wir haben ein bisschen Technologie, wir haben Intelligenz und tun Dinge und nutzen die, um einen Vorteil zu haben, den Mäuse sonst nicht hätten.
Ja.
Als, ja, das ist.
Wir spielen halt exakt Kaninchen und machen Kaninchen-Dinge und die Welt ist genauso gefährlich, wie sie für Kaninchen nun mal ist.
Ja, genau. Und halt, weil ich die halt so niedlich finde und so gerne mag, diese Tierart, ich stelle mir ein niedliches Kaninchen vor, damit dem da schlimme Dinge passieren. Das ist nicht nur ein Spielinhalt, den ich mir wünsche. Ich habe auch, als wir D&D gespielt haben mit den anderen Arcana für die Feywild, also wo wir diese Charakterklassen getestet haben, die Völker, wo ich den Herangon gespielt habe und Serena die Eule. Da habe ich auch, als wir über Lions and Veils Session Zero Gespräche hatten, darum gebeten, dass ich keine Dark Fantasy will. Und ich möchte nicht, dass die Prinzipien meines Paladins, meines Hasen gebrochen werden und ihm ganz schlimme Dinge passieren oder er verstümmelt wird oder sowas. Es war mir wichtig sozusagen, dass es nicht so ein und du bist eine Nah dafür, dass du das glaubst, Eindruck ist, sondern ein und
du kannst deine Prinzipien ausleben und es macht die Welt besser.
Genau, du kannst in, auch in kleinen Punkten eben die Welt besser machen und ja, nicht das Dark Fantasy Erlebnis oder das ja, einem niedlichen Wesen passieren ganz besonders schlimme Dinge, weil es niedlich ist, Erlebnis, was ich eben, da hätte ich den Buy-in nicht gehabt, da hätte ich nicht das niedliche Wesen spielen wollen. Eigentlich möchte ich es auch nicht spielleiten, um niedlichen Wesen schlimme Dinge anzutun.
Ja.
Also ja, das, ich habe nicht diesen, um das Fight Club-Zitat zu bemühen, Drang, heute etwas Schönes zu zerstören.
Zumindest nicht bei Kaninchen.
Ja.
Es gibt ja durchaus Rollenspielvarianten, wo wir mehr in sowas reingehen.
Ja, ja, genau, aber auch da. Also mein Ansatz ist jetzt nicht zum Beispiel besonders Gewalt gegen Kinder zu zeigen und zu zeigen, das Setting ist düster. Sondern mein Instinkt wäre immer, wie kann ich das anders zeigen, ohne dass ich jetzt das jetzt beschreiben muss. Und mein Ansatz ist halt auch bei Horror nicht ein.
Ich tue niedlichen Dingen mehr weh, damit es gruseliger ist.
Genau, oder ja. Das ist basiert darauf, dass niedliche Dinge leiden oder niedliche Wesen oder sowas, sondern eher halt, ja, es gibt halt eventuell halt Kollateralschäden, die passieren und sowas. Also ja, zum Beispiel ist bei der Slenderman-Umsetzung, da habe ich natürlich Gewalt gegen Kinder
impliziert.
Ja, impliziert und auch thematisiert. Also, aber das, zum einen war es auf einer natürlich Ebene und nicht sehr grafisch.
Ja, es war überhaupt nicht in dem Sinne explizit. Also ja. es wurde erwähnt, deswegen kam das Abenteuer ins Rollen, weil sowas passiert war. Genau. Aber
es ist ein Kind verschwunden und man überlegt dann natürlich auch, gibt es diese irdische Erklärung, ja, es könnte halt ein Gewaltverbrechen stattgefunden haben. Und dann stellt sich raus, es ist was Übernatürliches und das ist nicht unbedingt besser für jetzt in unsere Horrorwelt, aber für mich ist es besser als Spielleitung, weil ich die Gewaltverbrechen an Kindern nicht hätte im Detail schildern, recherchieren, aufbereiten wollen.
Ja, das macht es auch besser als SpielerInnen, weil es ein ganz anderes Thema ist. Also, du beschäftigst dich mit Übernatürlichem, das die Menschen bedroht und darunter fallen auch Kinder und nicht mit einem Menschen, der Kindern etwas antut.
Ja.
Das ist was völlig anderes.
Genau, und genauso Tierquälerei würde ich jetzt auch nicht als tötet den Hund zuerst oder sowas. Um uns zu zeigen, dass er wirklich böse ist, tötet man den Hund. Das ist gut, ich habe einmal einen Hund getötet, aber das war halt ein.
Im Spiel.
Ja, offensichtlich im Spiel. Ich habe sonst habe ich noch keinen. Also mir wurde schon von Tieren mehr Gewalt angetan als umgekehrt. Also jetzt keiner Fliege aus der Leitung ist nicht wahr, aber.
Das ist bei mir wahr, aber es ist ein anderes Thema.
Ja, also ich baue es halt nicht speziell auf und nicht ohne gute, gewichtige Gründe. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde. Zum Beispiel jetzt, wir machen eine Ravenloft-Kampagne in D&D. Es soll super gruselig werden. Wir sagen, okay, das wird schon eher Dark Fantasy Horror. Dann sagt jemand, ja, und ich spiele diesen niedlichen Harrengon mit seinem Blumenkranz um die Ohren und seinem Sommerkleidchen, der hier rumhüpft.
Ja, das...
Ja, okay, dann, also ich würde mit Lines and Wales Gespräch dann auch explizit darauf führen, zum einen kann ich meine eigenen Grenzen als Spielleitung einhalten, je nachdem, wie dieser Charakter halt auftritt und was möchte die spielende Person davon.
Ja. Denn wie bei jedem Rollenspiel, das sollen alle Spaß haben. Das gilt auch für die Spielleitung. Und wenn einen das so etwas nicht interessiert, sollte man da auf sich selbst und auf andere Rücksicht nehmen.
Genau, und je nachdem, wie man sich halt framed, können eben gerade diese Hasen von so einem Bedürfnis, sie zu beschützen,
auslösen. Ja. Und ja, mit dem ganzen Watership-Down-Trope wird damit gebrochen.
Ja.
Und wer da Spaß dran hat, super cool. Es gibt was für euch.
Genau, es ist wirksam, effektiv und es ist vor allem, also ja, es funktioniert ja.
Genau, es funktioniert. Es macht es gruseliger, man ist emotional investiert, aber es ist auch nicht schlimm, wenn man das nicht möchte.
Man kann auch eben nur Bunnies spielen, die ihre Kaninchen-Dinge tun. Und das eben auf eher idealisierte, nicht so horrorbedrohte Art, zum Beispiel Brave Bunnies. Das ist halt ein Rollenspiel, wo man eben Kaninchen spielt, die Kaninchen-Dinger machen, aber ohne dieses Watership-Downige, sondern eher wholesome.
Ja, halt nicht in den Horror gelehnt, sondern in die Niedlichkeit.
Wo wir eben hier Kaninchenkrieger und sowas hatten, würde ich noch Usagi Yojimbo nennen. Halt auch stellvertretend für viele Spiele, in denen man anthropomorphisierte Tiere spielt. Weil hier eben ein Hase Namensgeber ist.
Also Usagi ist japanisches Wort für Hase oder Kaninchen. Ich bin mir nicht ganz sicher, welches.
Und Yojimbo ist halt der Leibwächter. Also bezieht sich eben sozusagen auf diese Samurai-Film-Klischees. Und da spielt man eben ja Tiere, die japanische Samurai, Ninja oder andere Rollen dieser Gesellschaft haben. Und auch das ist erstaunlich langlebig und oft adaptiert. Also relativ früh in der Lebensgeschichte des Comics, ist da schon 25 Jahre so her, gab es die erste Adaption für das System. Und seitdem halt auch weitere. Also es hat, ich weiß gar nicht, das erste, glaube ich, war selbst dafür designt, aber nagel mich nicht darauf fest. Auf jeden Fall gab es halt am Anfang ein ja, vergleichsweise Storytime-mäßiges System. Dann gab es dasselbe System, was Ironclaw auch hat, also so ein verbreitetes Furry-System, was halt auch eher crunchy war. Und jetzt gibt es auch wieder eine Powered-by-Apocalypse-Variante davon, die halt zum einen die Tiere als Playbook-Variante nimmt, also verschiedene Tierarten und natürlich die verschiedenen Klischees für Samurai-Film-Dinge. Anthropomorphase ist halt der Hauptcharakter der Comics und das Symbol des Spiels.
Unspielbar.
Genau, Hasen sind eine der spielbaren Charakterklassen.
Wir hatten in anderen Folgen auch schon mal über Golden Sky Stories gesprochen. Das ist ein ebenfalls japanisches Rollenspiel.
Ja, wobei Usagi Yojimbo von, ich glaube, von einem japanischen Amerikaner gezeichnet wurde, aus japanischer Herkunft, und aber auf einem englischsprachigen Comic basiert und von englischsprachigen Designern entwickelt wurde, während Golden Sky Stories tatsächlich aus Japan entwickelt wurde und von englischsprachigen Leuten übersetzt.
Genau. Und da spielt man wholesome Tiergeister, die sich zwischen Tieren und Kindern hin und her verwandeln können und jeweils ihre eigenen magischen Kräfte haben. Und dieses Abenteuer besteht daraus, dass man Menschen oder Tieren in ihrer Umgebung helfen möchte.
Genau, und um das Wort nochmal wieder aufzugreifen, Ghibli-Core.
Ja.
Also es nutzt die Ästhetik der Studio Ghibli-Filme und verwandter Dinge und hat ist eben sehr, ich sag, pastoral. Auf dem Land tut man Dinge und alles kann letztlich ein gutes Ende haben und es ist wholesome und man lernt halt auch was aus dem einfachen Dingen und dem Wahrnehmen seiner Umgebung und dem Nachdenken.
Ja.
Und ja, man hat niedliche Geschichten mit niedlichen Tiergeistern und da ist der Rabbit auch eine Charaktervariante, die man spielen kann.
Wir können einfach mal ein, zwei Kleinigkeiten zitieren. Aus dem Buch, das schafft, glaube ich, einen ganz guten Eindruck, wie der Hase so ist.
Ja, genau. Es gibt zum Beispiel über den Mondhasen, das ist eine mythologische Figur, die im asiatischen Raum sehr verbreitet ist. They say the rabbit in the moon is making rice cakes, but he must be really lonely. I mean, I like making rice cakes too. But it's way better to make it where everyone is doing it together and having fun, right? I don't like being alone at night, so I always spend nights with someone. I wonder if the rabbit in the moon is Kay.
Das ist so niedlich.
Ja, genau.
Also was dafür nicht gut genug ist, wer jetzt nicht alles verstanden hat, es geht darum, dass der der Hasengeist Sorge hat, dass der Mondhase, der Hase auf dem Mond, alleine ist und sich einsam fühlt, weil doch alles besser ist, wenn man es gemeinsam macht und man schnell einsam wird. Ich fand es einfach unglaublich niedlich, diesen Text.
Also es gibt halt eben so ein paar Aussagen, die der Rabbit selber, und dann gibt es halt Mechaniken, die, wenn ihr Power Play Apocalypse kennt, ein bisschen Move-artig sind, also eben einfach Dinge, die man im Spiel tun kann. Und eines ist Mochi Pounding, also Mochi ist halt so ein Reiskuchen. Das ist halt ein Move, wo der Hase eben einfach wegen dieser Verbindung zu dem Mondhasen Mochi machen kann. Es gibt natürlich auch Sachen, die sich nicht auf den Mondhasen beziehen, sondern einfach darauf, wie Hasen so sind. Unter anderem halt Lop-Eared. By letting your ears droop, you can look depressed and get others around you to worry about you. You can only use this when you fail the check. When you use this power, you can gain feelings equal to the strength of your connection from one other person who's currently in the same scene.
Also man kann Währung aus dem Spiel ziehen über Connections, wenn man etwas nicht geschafft hat und dann traurig guckt.
Genau. Und das muss auch nicht manipulativ sein, sondern man kann auch einfach genau traurig sein und traurig gucken in dem Moment.
Man ist einfach traurig und dann wollen einem Leute helfen. Ja, das ist, würde ich sagen, ein sehr, sehr wholesome Ansatz für so einen Hasencharakter.
Gibt es ja auch solche Sachen, wie man, dass man anfängt zu weinen, wenn man überrascht wird oder halt einfach sehr, sehr schnell weglaufen kann. Also es gibt da verschiedene
Moves, man kann welche auswählen, welche man haben möchte.
Und auch unterschiedlich die Tierhaftigkeit betonen oder der mystische Geisteranteil dieser Mondverbindung.
Mhm.
Ist ein niedliches Spiel.
In anderen großen Spielen als D&D kann man natürlich auch Hasenwesen vorkommen lassen oder Hasen vorkommen lassen oder Kaninchen.
Mhm.
Bei DSA gibt es ja auch immer sehr viele Verbindungen mit Tieren. Es wird im Prinzip jeder Person ein Seelentier zugeordnet. Das ist mehr symbolhaft.
Also früher wurde es regeltechnisch mit reingeschrieben.
Mhm.
Ist mit DSA 5 dann nicht mehr so. Und ich find's eigentlich ganz gut. Also ich möchte nicht, dass ich mir jeden Charakter mir überlegen muss, was für ein Tier symbolisch passt. Weil es ist eigentlich, also darum geht es in DSA nicht. Es ist kein Kern des Spiels. Und es ist halt nur für manche Charakter hilfreich, um zu interpretieren, wie die Leute sind. Also es gibt halt Animisten, die einfach tatsächlich Tiergeister haben, die ihnen Kräfte geben. Es gibt Elfen und Hexen, für die das wichtig ist, weil sie magische Verbindungen mit Tieren aufbauen können und mit Zaubern erkennen können, was für ein Seelentier da ist. Aber bei DSA 5 ist es so, dass praktisch das durch die Kultur dieser Elfe oder Hexe gefiltert wird und sie dann ein Ergebnis bekommen, das ihnen was sagt.
Genau, wenn sie das Seelentier von jemandem anschauen, dann bekommen sie eine Interpretation, die etwas über die Person aussagt, die in einem Tier wiedergespiegelt wird, das sie symbolisch belegt haben.
Genau, letztlich ist ein Zauber, der zeigt, welche Eigenschaft hat eine Person, aber
in Tiergestalt dargestellt.
Genau, aber der Flavor ist eben, du erkennst ihr Seelentier.
Mhm. Und da ist nach DSA 4 Regeln, hatte der Hase die Eigenschaften schnell, aber feige.
Ja.
Und ist ein bisschen schade, dass es da nicht mehr gibt.
Genau, und Kaninchen hatte keinen eigenen Eintrag, zumindest nicht in den purpurnen Bänden.
Ja, das alles, was wir gefunden haben. Natürlich ist aber auch vorstellbar, dass man einen Elfencharakter oder eine Hexe spielt, die eine Verbindung zu einem Hasen oder einem Kaninchen haben. Es ist unter anderem vorgeschlagen für DSA 5 als Alternative für schwarze Witwen.
Genau, es sind normale Seehexen, die Spinnen als Vertrauten die haben. Und also es passt zu schnell in Feige, weil die haben halt eben viel so sneaky Gift- und Attentats-Magie zur Verfügung und auch bewegungsbasierte. Und da kann das durchaus passen.
Ja, es ist aber natürlich auch was komplett anderes vorstellbar. Ich hatte einmal eine Tochter der Erde, das sind die der Heilmagie verbundenen Hexen, ein Eichhörnchen zur Seite gestellt. Da kann man sich natürlich genauso gut vorstellen, dass auch ein Kaninchen passen könnte.
Ja, mit dem Graben im Boden.
Im Boden, ja. Genau, Wurzeln ausgraben und sich auf Naturmagie im Prinzip berufen. Da passt es eigentlich auch ganz gut. So, also da ist auch das mit DSA 5 ein bisschen freier geworden, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Also du kannst jetzt auf jedes Tier, für das du eine Wertebasis hast, kannst du jetzt einfach vertrauten Template draufschmeißen. Dann hast du hast da keine speziellen vertrauten Tricks, aber du hast genug, dass du das Tier ausgestalten kannst.
Du kannst aus den vertrauten Tricks der anderen Tierarten dir was zusammenstellen, was zu dem Tier passt.
Genau. Also das wäre die Spieler das erlaubt. Ansonsten nimmst du die generischen und hast immer noch genug.
Genau.
Andere Hexenschwesternschaften ging natürlich auch. Also wenn du eher den Hasen als was, ja, so ein schnelles Fluchttier haben willst, dann die verschwiegene Schwesternschaft könnte das zum Beispiel auch genauso haben als ja eben eine Hexe, die sehr vorsichtig ist, im Zweifel fliehen kann und dann ihren ja, ihren Hasenvertrauten zum Beispiel dabei hat und ja, die, den Krötensprung als Hasensprung zum Beispiel nutzt, das als Zauberei, die sowas erlaubt. Genau wie halt die, ich sag mal, Hexe aus dem Fahnenvolk, die normalerweise die Affen sind halt mehr so die Show-Leute, die auch auftreten unter Gauklern und sowas. Die könnte natürlich auch ihren als Zauberin auftreten oder Zaubertricks machen und den Hasen, der sie aus dem Hut zieht, als Vertrautentier haben. Und deswegen hat er irgendwelche Tricks, dass er sich da raus teleportiert oder so.
Ja, gibt viele Möglichkeiten, aber es ist nichts festgeschrieben. Man findet jetzt, bis auf das Seelentierhase in der Saphir und findet man nicht wirklich Quellen, aber
ja,
da kann man einfach die Fantasie freilaufen lassen.
Man könnte bestimmt auch den Hasenanimisten, wenn man das will. Das, also, warum nicht auch mit dem Geist dieses Tieres einen Pakt schließen? Das ist ja auch eine Option. Und ja, bei DSA gibt es sonst auch Tierkönige. Das sind halt sozusagen die ersten ihrer Art. Auch da gibt es für Hasen kenne ich noch keinen, der eine große Rolle gespielt hat oder etabliert wäre im Quellenmaterial, aber auch das ist natürlich was man cool machen kann. Also ob man den Prince of the Thousand Enemies macht, der auf der Flucht ist oder eben einfach ein großes Kaninchen in seinem Bau oder also ließen sich auch coole Abenteuer drum gestalten, wenn man das möchte. Ähnliches oder eine ähnliche Richtung gibt es halt eine Randerwähnung aus Maraskan, halt eine Insel, die unter anderem asiatisch inspiriert ist in DSA. Da wird die Hasenfrau erwähnt. Das ist halt im Grunde eine Tricksterfigur, die auftaucht und eventuell Unruhe stiftet, eventuell hilft, der Verbindung mit Mada nachgesagt werden.
Also da sind wir wieder beim Mondhasen. So ein bisschen.
Genau, Mada ist die in dem Mond gefangene Göttin, die den Menschen die Magie geschenkt hat. Und es gibt halt Legenden, dass sie ab und an jedes Zeitalter auf die Erde kommt und sich ansehen muss, was passiert ist durch ihre Handlungen. Und da gibt es Verbindung zu dieser Hasenfrau. Es könnte ja eine Tierkönigin sein oder eine mächtige Hexe. Es gibt da keine kanonische Aussage, was ist das, sondern mehr so, hier ist ein Mysterium, das ihr verwenden könnt, wenn ihr in dieser Region unterwegs sein wollt. Und ich hatte sie tatsächlich schon mal so als Randfigur, die ein bisschen Sachen beeinflusst in einem Maskan-lastigen Abenteuer. Und ja, obviously gibt es auch Hasen als Tier in der Aventurie.
Ja, ganz klar. Im Gegensatz zu Hunden und Katzen gibt es zwar keine List, welche Hasen- und Kaninchensorten es gibt, aber man kann sich da einfach bei den Weltlichen inspirieren lassen.
Und ich sag mal, der Zoobotaniker und so gab es auch durchaus, welche die genannt wird. Die haben halt nicht alle ein eigenes Wertepaket im Gegensatz zu Hunden.
Ja.
Aber es gibt da zum Beispiel das berühmte Auckland-Kanickel, das gerade in der Auckland-Kampagne in jeder Zufallstabelle so drin war, als das hier sehr jagbares Wild und
Zufallsbegegnung, große Gegner.
Ja, nein, das Riesen kann ich nicht. Es gibt den Riesenlöffler, der ist auch. Also es gibt durchaus aventurische Namen für Hasen, aber die haben nicht alle ein eigenes Wertepaket.
Genau,
die
sind nicht alle mit Werten ausgestaltet, aber das kann man ja nachholen.
Ja, vielleicht noch einmal.
Wenn man unbedingt einen für sein Abenteuer haben möchte. Ich glaube, als Jagdwild sind sie beliebter denn als Tiergefährte, ja.
Genau, deswegen haben sie, glaube ich, da nicht für jede Hasenart oder für jede Kaninchenart unterschiedliche Werte bekommen. Aber ja, natürlich gibt es bei DSA auch Lore dazu, welche Hasenarten es gibt.
Und sie greifen auch Menschen recht selten an, deswegen haben sie auch keine Kampfwerte.
Ja, ist mehr so ein Meme, dass eine Zufallsbegegnung drin ist.
Ja.
Jetzt, Werhasen sind bei Werwolf die Apokalypse zum Beispiel nicht verbreitet, wenn wir bei großen Spielen Werwolf Darkness sind, aber in den Chronicles of Darkness, beziehungsweise der New World of Darkness gibt es bei Changeling durchaus ein paar Hasenanleihen. Also Changeling ist ein Spiel, wo es darum geht, dass Menschen von Feen entführt wurden und dann verändert werden durch ihre Zeit in der
Feenwelt.
Ja. Und da gibt es auch Beasts, das sind welche, die tierhafte Eigenschaften angenommen haben. Und da gibt es welche, die durchaus hasenartige Eigenschaften bekommen können und die man als Hasen flavoren kann. Also gerade die Fluchttiere und so, da ist dann eher die Frage so, welches Trauma meines Charakters oder welche Traumabewältigungsstrategien meines Charakters symbolisiere ich dadurch, dass ich ihn zum Hasen oder Kaninchen mache in der Gestaltung und wie äußert sich das? Also habe ich halt die Ohren oder habe ich die Füße oder habe ich alles so? Habe ich die irgendwie eine ständig zuckende Nase, die Gefahr verrät? Also das kann man sich halt überlegen, ob man halt zum Beispiel die Schreckhaftigkeit oder sowas oder so einen Freeze-Reflex.
Oder der Fluchtinstinkt.
Genau, das sind halt Sachen, die man da halt einfach verwenden kann. So ein Spiel, wo es eben auch darum geht, durchaus symbolisch darum geht, Trauma zu bewältigen. Und da kann eben ja ein Hase halt auf verschiedene Symboliken aufgreifen. Falls es ein Hasen-Playbook für Monster Hearts gibt, weiß ich das bisher nicht.
Das wäre mir auch neu. Aber das heißt nichts.
Aber ja, Hasen haben natürlich auch, ich sag mal, mythologische Basis, die diese Rollenspiele natürlich informiert hat. Also wir haben schon über den Mondhasen gesprochen. Das ist halt, also aus dunklen Flecken auf dem Mond sehen halt viele Kulturen, also gerade im asiatischen Raum, einen Hasen, der in so einem Topf rumrührt.
Das ist schon ein cooles Bild. Und es wird an vielen Orten aufgegriffen. Also der Mondhase ist, glaube ich, auch bei uns kulturell inzwischen so ein bisschen angekommen.
Ja, einfach durch Übertragung.
Durch Übertragung, genau. Man kennt es halt inzwischen. Meine erste Begegnung war über Sailor Moon.
Ja, also ich glaube, das war bevor der Mondhase jetzt außerhalb von so Mythologie-Nerd-Kreisen größere Verbreitung in Europa hatte, aber es gibt ja sehr viele Bezüge.
Ja, genau. Also ich meine, Sailor Moon, sie ist mit dem Mond verbunden als Sailor-Kriegerin. Und in der Lore von Sailor Moon kommt sie vom Mond. Also sie hat nur ein Königreich. Sie ist die Prinzessin, die auf dem Mond gelebt hat. Und sie liebt Reiskuchen. Sie liebt Mochi. Das ist...
Genau, sie heißt Bunny.
Sie heißt Usagi. Bunny oder Usagi im Japanischen. Sie heißt Bunny im Amerikanischen und im Deutschen. Und wird auch öfter mal mit Hasenöhrchen dargestellt. Und sie hat auch was von diesem nervösen, ein bisschen manchmal niedlichen, hektischen.
Genau, das sind halt Assoziationen, die, ich sag mal, im japanischen Kulturraum sofort deutlich werden. Ach ja, das ist, weil sie den Mondbezug hat, wir verstehen, wo es herkommt. Und
genau, das hier Mondhasenbezug, sie soll vom Mond kommen. Sie soll.
Und ja, dann gibt es natürlich den Märzhasen, weil Alice im Wunderland, das ist nicht super mythologisch, aber eben auch eine...
Es ist inzwischen auf jeden Fall kulturell.
Genau, sehr prominente Figur, da eher so als Psychopomp, der sie in eine andere Welt führt. Dann gibt es natürlich den Hasen als Trickser, auch das verbreitet.
Ja.
Also eine Figur, die Leute ausrichtet. Der Hase in der Fabel ist ja oft jemand, der ja Leute überlistet. Oder andere Tiere, Füchse.
Ja, Bären, ja, vor allem, so. Also ja, genau. Vor allem die ihn jagen, überlisten kann durch Haken schlagen und aber auch Trickstertum.
Genau, bei Hase und Schildkröte, Hase und Igel, da wird er selber überlistet.
Ja.
Also kann auch arrogant sein.
Ja. Und bei beiden passt Bugs Bunny ganz gut.
Ja, das ist ja im Grunde der Hasentrickser als als eine Variante, die sich übertragen hat. Das Cartoon-Format.
Und leicht anthropomorphisierte.
Durchaus, ich sag mal, in der afroamerikanischen Kultur hat sich ja Brer Rabbit etabliert. Das ist halt auch im Grunde eine Übertragung von Trickstergottheiten. Ja, als mythologische Figur, die halt ja eben afroamerikanischen Geschichte so als weitererzählt wurde und das Symbol war dafür sozusagen Sklavenhalter auszutricksen und dem menschlichen System zu entkommen und sowas. Aber ja, auch auf jeden Fall eine Trickserfigur, die da existiert.
Ich finde es in diesem Sinne ganz interessant, dass der Hase, das Kaninchen als Trickster, eben die Person ist, die Raubtiere austrickst.
Genau, die praktisch eine Gefahr vermeidet durch Klugheit.
Genau. Im Gegensatz zu dem Fuchs als Trickster, der eben durch Klugheit und durch Tricks im Ärmel haben eine Gefahr ist.
Genau, eher hinterlistig.
Ja. Da ist der Hase als Gegenpart ist eben trickst aus, um Gefahren zu vermeiden, um Gefahren auszuweichen, um die fiesen Trickster, die hinterhältig sind und ihn versuchen zu kriegen, um denen ein Schnippchen zu schlagen.
Ja.
In eine ähnliche Kerbe, wo wir bei Comics sind und Animationen, geht Zootopia, wo ebenfalls die anthropomorphisierte Häsin, oder die Kaninchen ist es bei ihr auf jeden Fall.
Ja, es ist Kaninchen.
Durch Schleue und schnell sein und sich anpassen. Aber im Gegensatz zu den anderen Kaninchen sehr mutig ist.
Genau, das ist ein Disney-Animationsfilm, wo es einfach anthropomorphisierte Tiere sind in der Polizei.
Genau, sie möchte Polizistin werden und.
Genau, ja, die ganze gesamte Stadt ist von Tieren bewohnt.
Ja, genau. Es gibt nur Tiere.
Ja.
Die sind über das Jagender und Gejagter sein hinweggekommen, leben gemeinsam in einer Gesellschaft und es gibt natürlich trotzdem Konflikte und sie ist das erste Kaninchen, das Polizist wird.
Genau, und ihr Partner ist halt Fuchs, also auch so klassische Zweitrickster machen Dinge.
Genau, Zweitrickster machen Dinge, aber eben auch wie man zu verschiedenem Trickstertum kommt und so weiter. Also diese Aspekte, drüber gerade gesprochen haben, werden so ein bisschen aufgegriffen.
Ja, und das als Buddy-Cop-Komödie.
Halt sehr unterhaltsame Bunny-Cop-Komödie, wie ich hinzufügen möchte. Ich habe sehr viel Freude an dem Film.
Manchen sind vielleicht auch die Hasenwesen in dem Malleus Monstrum für Call of Cthulhu aufgefallen. Die kommen eher aus einer Parodie. Ramsey Campbell, ein Autor, der sich viel mit aufkopfdynamischem Zeug beschäftigt hat, hat mit The Horror Under Warren Down eine Parodie auf dieses Genre von, ja, Leute haben seltsame tierhafte Aspekte. Also Insmos hat bei Lovecraft hat er Fischmenschen. Er hatte selber schon mit Goldsworth als wo ziegenartige Gestalten rumlaufen. Und da hat er als über Hasen geschrieben, hat auch diese ganze, die Leute sehen so hasenartig aus, in der Beschreibung eingebaut. Und ja, es hat auch natürlich ein bisschen entlarvend auf dieses, ja, rassifizierte Beschreiben, das Lovecraft da auch durchaus verwendet. Mhm. Und ja, daher kommen diese Hasenwesen, falls sich jemand gewundert hat, ob das jemand wirklich gruselig gefunden hat. Und nein, also der Rassismus, den er parodiert, ist gruseliger als
die Hasenbilder.
Genau, als die Hasen, die da drin sind, aber daher kommen sie.
Wobei es durchaus so ältere Hasenkostüme gibt, die wirklich, wirklich gruselig aussehen.
Es gibt super viel Gruselhasen. Also es gibt ja also in Filmen ist auch gerne, also Donnie Darko zum Beispiel, da ist eine gruselige Hasenmaske mit diesem skelettartigen Ding,
ja,
der da rumläuft. Und dann, Mörder mit Hasenmasken gibt es, glaube ich, auch mehrmals. Also es ist nicht so, als ob das...
Es ist nicht alles niedlich, was flauschig ist.
Ja, und man kann es brechen, indem man es gruselig gestaltet. Ja. Und dann würde ich noch Hobbits ansprechen.
Und wer sich jetzt fragt, so, hä, was? Bei der Veröffentlichung vom kleinen Hobbit gab es sehr viele, sowohl Leser als auch Verleger, die beim Lesen wohl die Darstellung vom Hobbit als anthropomorphisierter Hase verstanden haben.
Ja, so eine Art Hasenwesen. Wie Tolkien es ausdrückte, some kind of fey rabbit. Also der war kein Fan von dieser Darstellung.
Mhm.
Aber ja, es haben halt eben offensichtlich in Reviews wurde es benannt. Manche wollten hasenartige Illustrationen in Auftrag geben für das Buch für die Hobbits. Und da hat ihm nicht gefallen, weil er sie sich halt eben vorstellt, wie das Bild von Hobbits das wir heute haben. Wir wissen ja,
genau. Die Darstellungen, die wir aus Filmen und Darstellungen kennen, sind in etwa das, was sich Tolkien vorgestellt hat.
Genau, er hatte auch eigene
Zeichnungen
in Auftrag gegeben. Angefertigt, ja, genau.
Und natürlich kann man die Frage stellen, gut, offensichtlich war es ein literarisches Missverständnis, die Leute haben es nachher hineingelesen, was nicht so gemeint war.
Genau, und eben vor der Veröffentlichung von Herr der Ringe, das ist eben halt auch so ein, also ich glaube, dass es auch interessant ist, einfach halt zu betrachten, High-Concept-Sachen wie Fantasy und wie sieht ein fantastisches Wesen aus. Das ist nicht notwendigerweise verfestigt oder stellen sich nicht alle Leute gleich vor, bis eben sich ein Bild oft durch bildliche Darstellungen oder einfach durch Wiederholungen, detailliertere Beschreibungen verfestigt. Und am Anfang ist es halt eben noch offen, das kann sich in verschiedene Richtungen entwickeln.
Genau, ich meine, einmal die Frage, wie ist es dazu gekommen? Es gibt Vergleiche im Buch, wo Rabbit-like gesagt wird oder so, wo ihn andere Charaktere, denen er begegnet, hasenartige oder kaninchenartige Dinge zuschreibt.
Ja, also Björn zum Beispiel nennt ihn halt auch direkt Rabbit.
Mhm.
Und am Anfang wird er beschrieben, dass er in der Höhle sitzt.
Mhm.
Und Hobbit und Rabbit klingt nicht so weit voneinander entfernt.
Mhm.
Also auch sprachlich kann man da, okay, der hoppelt und so, der hoppelt. Also man kann es sich, wenn man es nicht besser weiß.
Genau, wenn man nur das Buch Der Hobbit hat,
ja,
dann liegt es nicht so fern. Ich habe zuerst Herr der Ringe gelesen und dann Der Hobbit und deswegen, ich hatte die Assoziation gar nicht und war etwas verwundert, als ich es gelesen habe, aber wenn man nur den Hobbit nimmt und noch keine anderen Bilder hat, wie ein Hobbit aussehen könnte,
dann widerspricht sie mich notwendigerweise.
Genau, dann widerspricht es dem nicht und es gibt Hinweise, warum man darauf kommen kann.
Ich halte es für ein verständliches Missverständnis, aber ja, es ist halt nicht, wie er es haben wollte. Er war auch mit C.S. Lewis durchaus in so einem sie waren ja beide in Oxford unterwegs und haben Fantastik geschrieben. Und C.S. Lewis war halt eben jemand, der gern Remakes verwendet hat, also Elemente neu verwendet.
Also genau, Dinge, die es schon gibt, verwendet hat und neu vermixt hat.
Genau.
In einem neuen Zusammenhang gebracht hat.
Genau, und er mochte sprechende Tiere und Fabeln. Mhm. Und Tolkien hat sich ihm gegenüber auch durchaus so geäußert, dass er sprechende Tiere eher nicht für so eine richtig gute Idee hält. Also das Ich denke, da zieht sich auch ein bisschen das her, dass ihm das besonders nicht gefallen hat, dass der Hobbit so gelesen wurde. Also ein höherer Widerstand dagegen.
Dass ja, weil er sich eben... Die hatten halt einen freundschaftlichen Wettstreit auch und fanden halt die Ideen des anderen... Sie wollten es besser machen. Sie waren der Meinung, jeder von ihnen hatte die Idee, wie man Fantastik am interessantesten gestalten kann. Und Tolkien war der Meinung, man braucht was Neues.
Und Worldbuilding und Konsistenz, nicht, die sozusagen eine in sich schlüssige Welt, die nicht aus Versatzstücken besteht.
Genau. Und er wollte halt auch was wirklich Neues machen.
Wobei man jetzt auch natürlich sowohl der Hobbit als auch Herr der Ringe in Wirklichkeit natürlich viele Vorbilder und Versatzstücke enthält, aber auch das würde er nicht abstreiten.
Richtig, also man darf sich ja aus dem, was man schon kennt, bedienen, aber halt dieses 1:1 übernehmen und nur neu vermischen, war nicht seins. Er wollte lieber überlegen, die Sachen, die ich kenne, was kann ich daraus Neues erschaffen?
In einer konsistenten Welt.
Mhm.
Also nicht, dass der Weihnachtsmann halt einfach vorbeifährt,
ja,
nachdem er vorher Satyren getroffen hat.
Mhm.
Also das ist... Das
ohne Erklärung. Ist,
ja.
So, einfach, das ist halt so. Es ist eine magische Welt, das ist so.
Ja.
Sondern diese magische Welt hat auch Regeln. Und wie sind diese Regeln?
Ja, ich verstehe allerdings auch C.S. Lewis.
Mhm.
Also jetzt nicht notwendigerweise mit dem Weihnachtsmann. Also das würde ich vielleicht nicht auftauchen lassen in jedem Abend. Aber du hast schon Shortcuts. Du verwendest Shortcuts, um einfach die Funktion einer Figur sofort deutlich zu machen.
Ja, du weißt, der Satyr taucht auf. Und du weißt, was ein Satyr ist. Du weißt, wie er aussieht.
Was passiert? Genau.
Genau,
das ist die Eiskönigin. Ja, ich habe das Märchen, wenn ich das Märchen irgendwie Bezug habe oder es kulturell zu mir durchdiffundiert ist, weiß ich, was das ist. Und zu dem Zeitpunkt, als der Hobbit rausgekommen ist, wusste halt niemand, was ein Hobbit ist.
Mhm.
Also ein Hobbit ist nichts, was... Also wo die größere Leserschaft einen Bezug zu herstellen konnte. Sondern da musste man sich überlegen, was ist wohl ein Hobbit? Und das dann eben aus dem Kontext, aus dem Worldbuilding erfahren. Und beim Hobbit selber war es eben noch nicht der Fall, dass man das klar das als Aussehen, ein kleines Menschenwesen gelesen hat.
Ja. Deswegen sind die Beschreibungen in Herr der Ringe auch ein bisschen anders. Da hat Tolkien mit den Missverständnissen ein bisschen aufgeräumt und hat die Beschreibung angepasst, sodass dieses Missverständnis nicht entstehen kann, weil es für ihn auch wichtig war, wie Hobbits aussehen und dass die Völker alle menschenartig sind.
Mhm.
Ob es das für die Geschichte braucht, ist eine andere Frage, aber für ihn war es wichtig, für das, was er erzählen wollte.
Ich weiß nicht, ob es für das Brand Hobbit oder Halbling vielleicht nicht, also Hobbits werden ja eigentlich nur eine Tolkien-Adaption verwendet, sonst wird halt gern die Variante Halbling wie bei Dungeons & Dragons verwendet, weil da immer noch Urheberrechte und sowas unterwegs sind. Aber ja, ob das nicht, wenn die hasenartig wären, einfach griffiger gewesen wäre. Also nicht nur, dass ich mich über Harrengon sehr freue, aber eben wenn man sie jetzt bei D&D, die Halblinge, neben die Gnome, neben die Zwerge stellt, also so vom Aussehen, ja, die einen sind kleiner und haben haarigere Füße, die anderen haben bunte Haare und die anderen haben Bart, aber die Unterschiede sind halt nicht so eklatant in...
Wenn es ein Hasenvolk wäre, wären die Unterschiede größer.
Genau.
Mhm.
Und ja, bei Edo Fantasy, also Elf, Dwarf, Orc, wird Hobbit nicht mitgenannt, obwohl das, ich sag mal, der Namensgeber...
Obwohl der kleine Hobbit der Ursprung ist.
Genau, der Namensgeber des ersten Buches und die Hauptfiguren in Herr der Ringe.
Mhm. Aber die sind nicht wichtig für die Art der Fantasy.
Genau, die wenigsten Leute adaptieren, also und wie D&D zeigt, man könnte auch ohne Hobbit zu sagen, Hobbit-artige Figuren adaptieren. Also man könnte solche Völker in seine Fantasy reinschreiben, aber es ist nicht so, dass sie so emblematisch dafür geworden sind.
Ja.
Also keine Ahnung, ob sie es geworden wären, wenn sie Hasen sind, aber ich fand es trotzdem eine interessante Beobachtung.
Ich glaube, dass es dem Hobbit hätte es nicht geschadet. Da wäre es einfach egal gewesen. Ja. Ist eine interessante Sache, es zu sehen.
Da Leute es reinlesen können, offensichtlich nicht.
Genau. Wenn man Herr der Ringe mit betrachtet, könnte es einen Teil der Bedeutungsebene verlieren, dadurch, dass es Hasenwesen sind. Ich verstehe, warum Tolkien es nicht wollte. Ich glaube, es hätte auch funktioniert. Aber es ist... Ich vermisse sie auch nicht in Herr der Ringe.
Nee, das ist richtig.
Aber ich meine, wenn wir dabei sind, man kann das Ganze weiterdenken und einfach mal überlegen, wie kann ich Dinge, die bekannt sind, so verändern, vielleicht mit Hasenaspekten, also wie mache ich die vom Verhalten hasenartig? Wie würden Elfen mit Schlappohren aussehen?
Ja, so ähnlich wie das Moonfolk bei Magic.
Also
bei Magic gibt es halt aus Kamigawa, also deren japanisch inspirierter Welt, gibt es Moonfolk, das sind so ja, fliegende Geschöpfe, die sehen halt ja sehr, sehr bleiche Leute mit langen Schlappohren, so hasenmäßig.
Und aber auch langem Haar, so ein bisschen Elfen-like.
Genau, die wohnen in Städten in den Wolken, die sie reingebaut haben. Ich hab mein Moonfolk-Deck.
Das wundert mich nicht.
Zu niemandes Überraschung, genau.
In die andere Richtung kann man natürlich gehen mit dem, wir hatten vorhin schon gesagt, fluffiges Fell und Kettenrüstung. Da kann man auch zum Angora-Goblin gehen.
Ja, weil Goblins bei Tolkien zum Beispiel gar nicht haarig sind, aber bei DSA sehr wohl.
Genau, bei DSA sehr wohl. Und die können ja auch verschiedene Fellstrukturen haben. Da kann man auch mal in das sehr Flauschige gehen.
Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Eventuell, ja gut, sie vermehren sich wie Kanickels, also die Goblins sind halt sehr, sind ja durchaus so, dass sie sich viel vermehren und in so Gruppenstrukturen leben. Vielleicht könnte man, wenn man das vom Affenartigen weggeht und zum Hasenartigen, sie ein bisschen weniger rassistische Karikaturen abdeschen. Oder es wäre einfacher, sie nicht so darzustellen.
Ja. Vielleicht ein schöner Gedanke für zukünftige DSA-Veröffentlichungen mit Goblins. Macht sie einfach ein bisschen mehr hasig.
Ja, ich finde, den Theater-Ansatz zeigt sie einfach ein bisschen menschlicher.
Mhm, was auch nicht schlecht ist.
Ja, genau. Da sind wir wieder bei, warum sehen Hobbits aus wie Menschen, damit die menschliche Empathie da ist.
Ja. Dann, genau.
Ja.
Man soll sie eben als einfache, freundliche Menschen sehen und nicht als Feenwesen.
Ja.
Mit denen Menschen nichts zu tun haben.
Genau, wenn ihr den ganzen Lovecraft-Völker den Aussehensaspekt nochmal mehr beleuchtet haben wollt und die offensichtlichen Rassismusaspekte ansprechen, dann hört unsere Folge zu Die Gefahr aus dem Osten. Da wickeln wir das Ganze ein bisschen mehr ab.
Mhm. Aber wie wir schon zu DSA erwähnt haben, Kaninchen gibt es ja auch nicht nur als mystische Tiere, sondern auch einfach als ganz normale Tiere, die so rumhoppeln.
Genau, Tiere, Hasen übrigens auch.
Also genau, Hasen und Tiere.
Das gibt's for real.
Die gibt's echt, die laufen da draußen rum und manchmal sieht man sie. Wenn man in Bielefeld am Arbeitsamt steht, sieht man abends meist ganz viele davon. Die ist komplett unterhüllt. Und als ich klein war, hatten wir auch ein Zwergkaninchen als Haustier. Hm. Und zwar meine ich damit nicht draußen in einem Stall mit so Auslaufgehege und so, sondern in der Wohnung. Das Kaninchen war ausgesetzt worden, als es sehr jung war. Und wir haben es aus dem Tierheim geholt und es hatte sehr große Angst vor draußen. Und deswegen war es ein reines Hauskaninchen. Es hatte bei uns aber komplett Freigang. Also es ist so durch die Wohnung gehoppelt, hatte halt seinen Stall, sein Gehege. Es war relativ klein, aber es war ja auch nicht viel drin. Da ist es auf Toilette gegangen und da hat es in einer anderen Ecke was zu essen bekommen. Manchmal hat es da auch geschlafen, aber meistens auf dem Sofa. Und ja, hat mit uns gelebt, wie so eine Katze oder ein Hund das tun würde.
Mhm.
Hat auch auf seinen Namen gehört. Wenn man das passende Essen geschnippelt hat, dann stand es in der Küche auch schon immer hinter einem und wollte was abhaben. Also so richtig Haustier.
Ja.
War sehr flauschig, kann ich empfehlen. Was Stubenreinheit angeht, man kann denen das nicht wirklich anerziehen, weil die es lernen, die als Babys, als ganz Kleine, von ihren Eltern. Und entweder sie lernen es dann oder sie lernen es nicht. Also man kriegt entweder ein stubenreines Kaninchen von Anfang an oder halt leider nicht. Und stubenrein heißt, die haben einen Toilettenort, wo sie immer hingehen. Das ist in Käfigen meist auch so, wenn man die in Käfigen hält. Die gehen immer an dieselbe Stelle. Und solange man das hat, solange die das machen, kann man die auch in der Wohnung rumlaufen lassen und die machen dann nicht plötzlich irgendwo in eine neue Ecke.
Ja.
So, solange sie einen gewöhnten Toilettenplatz haben, ist das für die kein Thema. Also funktioniert genauso gut wie eine Katzentoilette, die man denen auch angewöhnen kann, wenn man Glück hat. Aber leider, es lässt sich halt im Erwachsenenalter schlecht nacherziehen.
Okay, ja.
Aber ist ein cooles Haustier. Ich hab's sehr genossen. Fand das immer. Mein Vater war halt stark allergisch gegen Katzen und ist immer noch stark allergisch gegen Katzen. Und meine Mutter wollte auf keinen Fall einen Hund. Und dann war das so der Kompromiss, den wir hatten. Wir hatten ein Kaninchen, mit dem wir auf dem Sofa kuscheln konnten.
In meiner Kindheit hatten wir auch Kaninchen, die haben halt in so Stellen gewohnt. Und ich war halt auch da immer in der Nähe allergisch. Damals dachte ich, es lag im Gras und Heu, was da drin ist, weil
ja,
ich gegen Gras und Heu auch allergisch war, weil haben wir eine Hypersensibilisierung gemacht und leider bin ich, was ein schrecklicher Fluch ist, doch immer allergisch gegen Kaninchen.
Du hast mein Beileid.
Ja, also meine Schwester hatte mal eins und hatte das, als ich über Weihnachten meine Eltern mal einfach mitgebracht, dass es dann so da wohnen konnte in so einem kleinen Bereich.
Ja.
Und ich bin halt reingekommen in den Raum, wo das Ding war. Und hab halt sofort die schwersten Husten gekriegt und war dann im Grunde 2 Wochen krank, weil ich im Raum mit einem Kaninchen war.
Und nicht für lange?
Nee. Ist dann in einem Schuppen gewohnt für die Zeit.
Mhm.
Also, konnte es ja auch ertragen, aber Nee, war unangenehm so. Und ich finde es halt schade, weil ich die halt als Tiere eigentlich sehr, sehr ansprechend und niedlich finde und gerne mag. So, also eher
Was
als
ich sehr
Fluch.
verständlich finde, es sind sehr, sehr nice Tiere.
Aber um zum BDSM-Teil unserer Sendung überzuleiten, weil wir wollen die ja nichts auslassen. Kaninchen sind auch super gut Pet Play geeignet als Tier so. Also ja, zum einen niedlich, du kannst rumlaufen, mit den Ohren ist sofort erkenntlich, gut, ob du ein Hase, ob es ein Hase oder ein Kaninchen ist, vielleicht nicht automatisch, aber prinzipiell
Je
kannst.
niedlicher, desto eher wird man wahrscheinlich zu Kaninchen tendieren.
Ja, genau, oder sagt Hasi. Genau, und man kann, genau, aber man kann auf jeden Fall die Richtung festlegen, dass es, was es mit dir ist, so, roundabout. Und hier, man kann über Sachen rüberspringen, hilfreich. Allgemein, Pastanz so machen.
Unruhig mit dem Fuß klopfen kann auch sehr beruhigend sein.
Ja, auf jeden Fall. Und klopfen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Also man kann sehr gut Brechi, glaube ich, auch Kaninchen darstellen, indem man zum Beispiel ja, mit dem Fuß klopft oder in Sachen reinbeißt. Weil, also Kaninchen markieren, dass ihnen Sachen gehören, indem sie sie anknabbern.
Anklappern.
Knabbern, die haben halt Drüsen im Mund, was dann riecht, dann danach nach ihnen riecht. Aber ja, du kannst dann halt einfach Sachen wie Tops oder Gegenstände einfach in den Mund nehmen, sozusagen, so falls.
Es ist wie einfach dran lecken, um.
Ja, einfach, genau, einfach mal so meins.
Ja. Manche machen das mit Kuchen, andere mit Leuten. Funktioniert in beiden Fällen.
Genau, beides auf jeden Fall.
Also bei Leuten hat immer noch die Person was mitzureden, aber man kann es erstmal als Move machen.
Genau, Sachen annagen. Nee, also auf jeden Fall es gibt auch Pet Play Spielanreize, die man mit Kaninchen haben kann. Es muss nicht immer Hunde sein, Katzen. Ich weiß, es gibt ja so viele verschiedene.
Ja, also ich glaube, jedes Tier, das man irgendwie sich vorstellen kann, dass man mit dem bonden kann, da kann man auch sich reindenken.
Ja, und bei Pet Play ist halt, man baut sich im Kopf ein Idealtier und schafft, glaube ich, also man schafft sich einfach einen spielerischen Zugang dazu und später dieses Idealtier und nicht. Also, es ist nicht notwendig jetzt.
Dass es exakt das Tier so gibt.
Genau, dass das Verhalten exakt so ist, wie das
Wie
in der
von dem
Natur
Tier,
wäre.
ja. Das Praktische für Kaninchen Petplay ist natürlich auch, dass es eine einfache Variante von diesen Hasenohren in jedem Karnevals-, Halloween-Laden und Verkaufsecke in jedem Supermarkt im Zweifel gibt.
Ja. Ist es bei Katzen nicht ähnlich?
Bei Katzen ist es ähnlich, ja. Bei Hunden wird es schon schwieriger.
Ja, das sind ja diese Hutz, die.
Ja, und die sind
Komplexer
teuer
sind. Ja.
und schwer zu kriegen. Also Katze und Kaninchen ist halt wirklich Budget-Tier, was das
Ja.
angeht. Ich bin mir ziemlich sicher, ich besitze Kaninchenohren. Und ich glaube, die haben mich 2 € oder sowas gekostet.
Dieses Petplay ist halt eher jetzt auf Niedlichkeit und sowas ausgelegt. Also.
Wenig sexy.
Ja, genau. Das ist jetzt, ich weiß nicht, so Kaninchen-Watership-Down-Rudeldynamiken spielen.
Weiß ich nicht.
Ja, man.
Ist es vorstellbar, aber ich glaube, was uns bekannt ist, ist mehr das Niedlichkeit und ein
Genau.
bisschen frech.
Genau, das wäre kein Genre, was mich satt spricht auch. Wo ich mich jetzt gedanklich beschäftigen will, was da noch möglich ist, aber es gibt halt eben auch durchaus so sexy Kaninchen-Bunny-Girl-Looks, also auf Playboy-Bunny bezogen. Der ist ja auch irgendwie existent einfach. Er hängt in der Kultur rum, dieser Look.
Ja, und auch sehr omnipräsent. Also selbst wenn man es nicht ständig sieht, ist es bekannt.
Ja, ist ein
Man kennt
Bild.
das Logo, man kennt die Optik.
Genau, es ist ein Bild. Das, ja, das, das, und ich glaube, das Bunny Girl Ding auch fast, also ist nicht notwendiger, auch wenn es vom Logo inspiriert ist, ist halt nicht notwendigerweise, also man sieht nicht das Logo, wenn man das Bunny Girl sieht, sondern man sieht, das
Ein
ist halt ein
Bunny
Bunny
Girl.
Girl und das hat mit Playboy irgendwas zu tun. Ursprünglich übrigens waren das die Angestellten in Playboy Clubs, also Restaurants.
Ja, die hatten eine Uniform, die dem Logo grob entsprach. Halt mit
Genau,
den Hasenöhrchen und diesen schwarzen Bodies.
genau, und dem hier Kragen und den.
Und der Fliege.
Genau. Ja. Also
Und den
das.
Puschel, nicht vergessen.
Ja, Puschel ist sehr, sehr wichtig dafür. Das ist auf jeden Fall ein Look dafür, aber deswegen kriegt man wahrscheinlich auch vergleichsweise einfach Bodies, die so Puschel haben, wenn man das möchte.
Ja, gibt es auch in jedem Kostümhandel.
Genau. Und das ja, hängt irgendwie so in der Welt und diese Clubs sind halt auch gar nicht mehr groß verbreitet. Es gibt ein paar einzelne, aber das, die große Zeit war in den 60er bis 80er Jahren.
Und vor allem in Amerika.
Genau.
In Deutschland gab es in der Zeit überhaupt keinen. Soweit wir wissen, es gab einen. 2012 wurde versucht, einen in Deutschland aufzumachen.
Ja, in
Der hat
Köln.
sich so ein Jahr lang gehalten und ist dann wieder eingestampft worden von den klopfenden Füßen.
Ich glaube, diese Art von Nachtclub, Herrenclub ist auch nicht mehr zeitgemäß eigentlich. Ist
vielleicht ein bisschen überholt, ja.
Also ironisch vielleicht, aber es, ja. Ja. Was trotzdem ein Bild, das hängen geblieben ist.
Ja.
Also irgendwie in Japan sieht man es ständig in irgendwelchen Anime, Manga, Attraktionen, dass Leute plötzlich ein Hasenkostüm tragen. Also ein Bunny Girl Kostüm.
Genau, kein Hasenkostüm, sondern so ein Playboy-Bunny-Girl-Kostüm.
Genau, das passiert einfach. Und es taucht halt auch sonst öfter mal einfach kulturell auf, so. Mhm. Auch unabhängig vom Brand.
Vom Playboy-Brand.
Ja, und vor allen Dingen auch unabhängig von diesem Restaurant-Kontext.
Mhm. Also, ja, Club-Kontext. Der hat sich ja sowieso komplett gelöst. Also mir war bis vor kurzem überhaupt nicht klar, dass es diese Restaurants überhaupt gab. Hier gab es sie auch nicht.
Ja.
Ich dachte halt, das sind Outfits, die irgendwie zu dem Brand gehören, die einfach nur so für die Coverbilder da sind oder so. Mir war nicht klar, dass das eine Arbeitsuniform ist für Restaurants.
Ja, es ist halt wie so ein... es ist halt eben ein Nachtclub so auch.
Mhm.
Und das war schon... Ja, also ich glaube, für viele keine angenehme Arbeitsumgebung. Also die Herr Claudia Steinem hat da einen Bericht drüber geschrieben, also praktisch Undercover-Journalismus, in dem sie den Arbeitsalltag von so Bunnies beschreibt, damals, als das aktuell war, wo halt sowas wie tägliches Weight-In und man darf muss sein Gewicht halten, man darf nicht mehr als einen Pfund verlieren oder zunehmen ohne gute Begründung. So.
Mhm. Also, das klingt schon echt unangenehm.
Ja, und dann halt ja Ausbildung und dazu, dass man halt wie diese ganzen Moves und so kann.
Mhm.
Andererseits, ja, es gab auch Leute, die es in Interviews und so als eine, gerade für die 60er Jahre, eine angenehme Arbeitsumgebung geschrieben haben. Also was wie, du bist, ja klar, du wirst objektifiziert, aber du hast eine Krankenversicherung und du weißt, dass du hier für Objektifizierung bist. Das ist Teil des Jobs.
Und im Zweifel gibt es auch Aufpasser, dass es nicht zu weit geht.
Ja.
Und wenn man ehrlich ist, in den 60er Jahren als Frau in der Serviceindustrie ist man eigentlich immer objektifiziert worden. Das geht einem heute noch oft so. Nicht von jedem, nicht in dem Maße, wie man es macht, wenn man es wissentlich als Playboy-Bunny dahinstellt. Aber nichtsdestotrotz ist es etwas, was regelmäßig einfach vorkommt. Und dann das anzunehmen und zu sagen, okay, wenn ich das mache, dann kann ich es auch machen in einem halbwegs sicheren Job mit Krankenversicherung. Und ich weiß, was auf mich zukommt. Man kann es halt auch ownen. Also man kann es halt auch bewusst eingehen und dann die Vorteile daraus mitziehen.
Warum ist das sexy? Ist halt auch eine Frage. Und es ist halt irgendwie ein kulturelles Symbol geworden. Also mittlerweile ist Playboy Bunny ist es irgendwie sexy assoziiert.
Ja.
Und
tatsächlich, es kommt wohl in erster Linie von diesen Playboy Bunnies.
Genau, ja. Es gibt natürlich auch vorher Pin-Up-Bilder, wo so Hasenaspekte niedlich sexy dargestellt wurden. Aber ja.
Dass es so groß geworden ist.
Ja, das Farbschema und alles, der Puschel, genau. Und ja, da gehört halt, ja, auch Niedlichkeit, Unschuld bis zu einem gewissen Grad dazu. Also das unbefangen sexy ist halt so ein Ding, was Hugh Hefner gut fand.
Das gibt auch, dieses Girl Next Door-Ding.
Ja, genau. Wir haben da ein bisschen Interviews von ihm gelesen und da verwendet halt teilweise Adjektive, die ganz cool klingen, aber dann einem super unangenehmen, vergleichenden, andere Leute abwertenden Sprachduktus. Also, ja. Aber, ja, es sollte eben ein bisschen so ein Gegenstück zur Femme Fatale sein oder zu der verruchten Nachtclub-Sängerin eben das Bunny, das halt niedlich und unschuldig und enthusiastisch da ist. Und
verspielt und freundlich und fröhlich. Und
genau, keinen Stress macht.
Und, ja, was ich daran positiv finde, ist, dass fröhlich, nicht verstellt und enthusiastisch. Der Typ Frau, der dargestellt werden soll, ist der enthusiastisch sexy ist. Aber gleichzeitig ehrlich und freundlich und halt unverstellt.
Von sich heraus.
Genau.
Ja.
Einfach so niedlich sexy und zwar mit Enthusiasmus.
Genau, aber wer beruflich für längere Zeit lächelnd und freundlich zu Leuten sein musste,
der weiß ganz genau, das ist alles komplett gestellt.
Zumindest teilweise. Es ist sehr wohl zuteil gestellt, wenn du halt deine Posen lernst da und so musst du dich halt bewegen. Es gibt halt Richtlinien, wie man sozusagen sich hinbeugt, um ein Getränk auf den Tisch abzustellen, dass es sowohl ansprechend ist, als auch nicht zu viel zeigt.
Ja, und das klingt halt alles sehr, sehr gestellt.
Ja.
Aber es sollte halt so wirken, dass es nicht gestellt ist. Also dieses Bild von dem Bunny Girl, das ist halt eben eigentlich eine Frau, die ihre Sexiness als Girl Next Door nimmt und präsentiert.
Genau, und das ja, hat offensichtlich funktioniert. Mhm. Und ja, natürlich, Kaninchen sind halt ja auch durchaus mit Sex belegt.
Mhm. Also, das klingt jetzt ein bisschen seltsam.
Nein, das so ist halt wie die Kanickel und so.
Genau, also das Bild von dem sexgetriebenen Kaninchen ist schon.
Genau, es existiert einfach. Mhm. Ne? Und auch wenn es durchaus auch mittelalterliche Bestiarien gab, die darüber sprachen, und religiöse Texte, dass Kaninchen sich Hermaphrodit fortpflanzen.
Ich weiß immer noch nicht, wie man auf diese Idee gekommen ist. Sobald man ein Kaninchen gesehen hat, weiß man, dass es A, ein Geschlechtsdimorphismus hat und B, sich wie die Kanickel verhält und sehr viel Sexualität hat.
Der Gedanke von vielen mittelalterlichen Bestiarien war ja, dass wir aus der Natur Lektionen für unser Leben als Christenmensch mitnehmen sollen.
Mhm.
Und dementsprechend wurde es geschrieben.
Ich weiß dennoch nicht, wie man auf die Idee kommt, dass Kaninchen sich ohne Sex zu haben vermehren könnten, wenn man an einer Wiese vorbeifährt, auf der Kaninchen sind, haben davon eigentlich fast immer welche Sex.
Ja, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wie sie darauf gekommen sind, aber es war halt so, dass die Kaninchen auf Jungfräulichkeit und Unschuld standen. Deswegen, also ja, diese Symbolebenen sind nicht vollends neu. Aber ja. Ich sag mal.
Sie sind im Playboy Bunny und im Bunny Girl einfach nochmal neu zusammengeführt worden in etwas, in einer Symbolik, die hängen geblieben ist.
Genau. Man weiß es ja nicht, wir können ja nicht voraussehen, aber eventuell halt auch sozusagen Playboy überleben wird als
Symbol.
Als Symbol, weil also Playboy hat als gedrucktes Magazin hat Covid ja nicht überlebt. Also die Playboy Company gibt es noch, die diese Markenrechte hat, natürlich Internetinhalte jetzt und so.
Ja, die verkaufen ja auch haufenweise Merchandise.
Genau, mit dem Logo drauf und so und Bunny Girl Anzüge und sowas. Mhm. Aber eben als Printmagazin hat es eben während Covid und wegen Papierknappheit aufgehört.
Mhm. Aber neben dem Playboy Bunny gibt es im Sexy- und oder Kink-Bereich auch noch den Begriff des Rogue Bunnies, der, ich sag mal, daneben steht. Sie haben im Alltag keinen direkten Bezug.
Ja, also das Rogue Bunny erstmal ist eine Person, die sich fesseln lässt,
genau.
Die gefesselt wird. Und das Bunny daher ist halt, wir haben ein bisschen recherchiert, es gibt keine eindeutig, daher kommt dieser Begriff, sondern, also zum Teil ist es halt das Showbunny, das Bunny, also aus dem Playboy-Sinne oder allgemein für ein Showgirl, eine Person, die eben in so Nachtclubs unterwegs ist und da, oder eben auch sich auf eine erotische Weise zur Schau stellt, ohne direkt Full-Body-Sexwork zu betreiben.
Mhm.
Das ist eine Assoziation, aber es gibt auch zum Beispiel das Snowbunny, also Leute, die enthusiastisch für den, in diesem Fall Skifahren als Hobby sind und diese beiden Begrifflichkeitsebenen überschneiden sich wohl in dem Bunny, das bei Rogue Bunny dranhängt, etymologisch.
Genau, also es hat etymologisch was von diesem Niedlichkeit und vielleicht Sexy-Dingy, aber es hat auch was von dem enthusiastisch dabei sein und es ist ein Hobby und man macht das gerne. Ding.
Genau, es kommt aus der amerikanischen Szene und wurde dann von anderen Seilszenen als Begrifflichkeit übernommen.
Und der andere Fesselpart, also die Person, die jemanden anderen fesselt, wird auch aus der Szene kommt Rigger genannt. Den Begriff kennt man wahrscheinlich oder kennt man vielleicht vom Theater, von Bühnenaufbau.
Veranstaltungstechnik,
genau.
Also jemand, der mit den Kabeln oder mit den Seilen arbeitet.
Genau. Und eventuell die Boxen an der Decke befestigt.
Genau. Sachen aufhängt. Ist halt ein Begriff, der im Bondage-Bereich viel verwendet wird. Es gibt auch alternative Begriffe, zum Beispiel manche sagen Model.
Genau, Rope Model dann oder Seilmodel.
Oder Rope Bottom. Genau.
Wird verwendet. Die haben ein bisschen unterschiedliche Konnotationen. Aber das Rope Bunny ist tatsächlich der beliebteste Begriff, der am weitest verbreiteste.
Kommt mir zumindest auch so vor. Also er wird häufig verwendet und als wäre er, ich sag mal, generisch.
Mhm. Innerhalb der Szene, man geht davon aus, dass er verstanden wird.
Genau. Und ich denke, die meisten verstehen ihn auch, wenn sie zumindest ein bisschen unterwegs waren. Eben wie legal, man muss den Kontext erstmal verstehen.
Aber wenn man es einmal gehört hat, dann weiß man, was los ist. So.
Genau.
Um diesen Begriff gibt's aber auch ziemlich viel Diskussion. Der Begriff Seilmodel gerade oder Rope Model wird auch oft benutzt als Abgrenzung zum Rope Bunny.
Weil man sich da verschiedenen Ebenen auch abgrenzt.
Genau. Es geht nicht. Das ist jetzt keine. Diese Ebene möchte ich nicht, deswegen nenne ich es so, sondern da spielen sehr viele Gefühle mit rein.
Genau, manche Leute sagen, ich bin Rope Model. Oder ich suche ein Rope Model, weil es geht darum, was für ein Publikum vorzuführen. und oder ein Foto zu erstellen. Da ist natürlich Model ein viel griffigerer Begriff. Manche genau. mögen das Rock Bunny auch einfach nicht als eine Begrifflichkeit für sich selber, als Label nicht.
Genau. Ganz genau. Ich selbst zum Beispiel gehöre dazu. Für mich fühlt sich der Begriff Rope Bunny einfach überhaupt nicht passend an. Ich bin gerne im Seil. Fachsprache hier. Also ich bin nicht ungern gefesselt. Aber mit dem Begriff Rope Bunny kann ich einfach nichts anfangen. Und es fühlt sich für mich falsch an. Von der Begrifflichkeit für mich. Und dann ist die Frage, was spricht eigentlich dagegen? Mhm. In der Szene wird es allgemein als sehr universeller Begriff verwendet. Mhm. Aber gleichzeitig würde ich sagen, es fühlt sich weniger neutral an als der Begriff Rigger. Weil Rigger ist halt einfach derjenige, der mit Seilen hantiert.
Rigger ist halt super technisch und etymologisch klar auf einen technischen Beruf bezogen.
Genau. Und Rope Bunny deutlich weniger. Es kann verniedlichend gesehen werden. Es muss es nicht. Aber es klingt schon irgendwie niedlich. Es kann sexualisierend gelesen werden. Muss es nicht, absolut nicht. Wenn es um Enthusiasmus und Niedlichkeit geht, muss es nicht sexualisierend sein. Aber da es eben etymologisch auch auf Playboy Bunny zurückgeht, zum Teil, kann es halt auch sexualisierend gelesen werden.
Genau, es kann auf jeden Fall mitschwingen. Und auch deswegen kann die erste Assoziation auch weiblich sein, oder das nochmal betonen. Also ist ja sowieso oft eine irrige Annahme, mhm. dass Bottoms eher weiblich sind so. Und dass man sich als erstes, wenn man die Bottom-Person sich vorstellt, eine Frau vorstellt und den Top einen Mann. Und das ist halt etwas, was eventuell durch den Begriff, der so für weibliche Personen belegt ist.
Das ist halt vielleicht manchmal ein bisschen unterwürfig wirkt. Und weiblich. Und alles in eins.
Ja, das ist einfach diese Assoziation mitschwingt, doch wenn nicht bewusst. Mhm. Und ja, ist halt ein Begriff für Bottom-Rollen. Und wie ich eben schon sagte, es gibt halt einfach Erwartungen, die mitschwingen. Also das ist jetzt auch nicht das Problem von Rope Bunny speziell, sondern es gibt halt einfach, dadurch, dass BDSM so lange auf der Dominant-Submissiv-Ebene eingeordnet wurde, oder auf der sadistisch-masochistisch-Ebene, dass es schwerfällt, Handlungen und Begrifflichkeiten von dieser Assoziation zu trennen. Also jemand macht etwas, was man als Bottom-Handlung beschreiben könnte, lässt etwas mit sich machen und automatisch wird halt assoziiert, okay, die Person ist auch unterwürfig, die Person ist auch, ja, es ist auch sub, ist auch masochistisch, so. Mhm. Das muss halt nicht stimmen.
Genau. Und mit dem Begriff Bunny kann diese Annahme einfach noch verstärkt werden. Dadurch, dass er eben Niedlichkeit oder Sexualisierung ausdrücken kann und das mitschwingen kann. Das ist halt in der Sprache auch einfach noch ein bisschen mit drin, auch im Shibari, das ist halt eine Bondage-Art und Denkschule, die aus Japan stammt. Auch da sind sehr viele Begriffe geprägt dadurch, dass Erniedrigung, Submissivität oder Dominanz in irgendeiner Sinne ausgedrückt werden soll. Und dieses Denken steckt einfach in den Begriffen mit drin und auch der Begriff Rope Bunny wurde mit so einem Machtgefälle im Kopf geprägt.
Ja, also zumindest in der Szene entwickelt, wo diese Unterscheidung oder die Abgrenzung gar nicht so als was Wichtiges und so Wertvolles gesehen wurde. Mhm. Weil eben, ja, Einzellabels und Abgrenzung voneinander und die Trennung von, ich sag mal, Handlungen und Bedürfnissen und Dynamiken ist etwas, was noch nicht super lange in der BDSM-Szene von vielen Leuten betrieben wird. Aber
es wird mehr.
Ja, genau. Und es ist halt auch nicht so, dass nur weil Rope Bunny sozusagen in der Zeit groß geworden ist, als sich viele Leute diese Gedanken nicht gemacht haben, dass immer noch der aktuelle Stand ist, wie Leute es verwenden. Also im Sprachgebrauch muss das überhaupt nicht so gemeint sein, aber wenn jemand das sagt und halt einfach das als komplett neutralen Begriff meint, aber auf der anderen Seite schon einfach eine schlechte Erfahrung damit mitschwingt oder eine Assoziation, die unangenehm ist, dann ist ja in der Kommunikation trotzdem etwas passiert, was vielleicht gar nicht gewollt war.
Genau, also der Begriff wird von vielen sehr neutral benutzt, aber wird von manchen eben auch noch mit starken Konnotationen in die Richtung belegt. Das kann einfach problematisch sein, da der Begriff nicht von allen identisch universell benutzt wird.
Das ist ein Sprachspielding. Du musst halt erst rausfinden, was meint die Person damit und so. Aber ja, es ist halt auch ein Begriff, der intuitiv nicht sofort sagt, was es geht. Also man muss sich schon informieren. Mhm. Was Rope Bunny eigentlich bedeutet.
Genau, wenn man das erste Mal mit diesem Begriff in Kontakt gerät, dann weiß man wahrscheinlich nur, okay, wahrscheinlich hat es irgendwas mit Seil zu tun.
Ja, das ist ziemlich offensichtlich und wahrscheinlich erfährt man auch, ja, es ist eine Person, die gefesselt wird. Aber wenn du dich tiefer beschäftigen willst, was bedeutet dieses Label eigentlich für mich, dann stößt du halt auch auf Leute, die das sehr in einem DS-Kontext beschreiben.
Genau, und man muss sich darauf stoßen, aber die Chancen sind auch nicht klein, dass man auf sowas stößt.
Und das kann halt hängen bleiben und wenn man diesen DS-Kontext gar nicht betonen will, dafür sorgen, dass es ein Begriff ist, den man einfach nicht benutzen will, auch wenn andere ihn anders sehen.
Ganz genau. Aber drehen wir es um. Was spricht für Bunny?
Ja, ist halt ein Begriff, der, also wenn man die Niedlichkeit, ich sag mal Liebhaberei im Sinne von Enthusiasmus betonen will, oder auch
eventuell doch das Liebevolle, genau, innerhalb der Beziehung zwischen Rigger und Bunny.
Genau, liebenswerte Person auch. Ja, das können alles gewünschte Assoziationen sein. Also es ist ja für viele überhaupt nichts Schlimmes, im BDSM als niedlich und so wahrgenommen zu werden. Und auch die ganzen Assoziationen von Sexualisierung können für manche Leute auch, also ich möchte sexy im Seil sein. Das kann ja auch durchaus ein Wunsch sein, der da wahrgenommen wird, auch wenn ich das gar nicht, also das sehe ich halt als einen weniger häufigen Grund, als das klingt niedlich, das klingt sympathisch.
Ja, genau. Also für viele ist es, glaube ich, der Enthusiasmus schwingt mit. Wenn man Rogue Bunny ist, dann ist man enthusiastisch dafür, gefesselt zu werden. Man möchte das. Man macht es nicht nur mit, weil der andere das will, sondern man will selbst das machen. Und ja, dann als niedlich und nett wahrgenommen zu werden, ist für viele ja nichts Schlechtes.
Genau, und es klingt halt auch unbedrohlich. Mhm. Es hat keine harte, hier passieren Schmerzen, hier passiert Unterwerfung, BDSM-Ästhetik, sondern es ist ein niedliches Bunny und ein sehr technischer Ringer. Das sind also Begriffe, die klingen harmlos. Die klingen eben halt, das, ich glaube, das trägt auch durchaus, dass die Begrifflichkeiten harmlos klingen und die japanischen Begrifflichkeiten teilweise nicht verstanden werden. Das trägt, glaube ich, dazu, also ich muss sie auch alle googeln, das ist nicht so, als ob ich fließend Japanisch sprechen würde. Ich spreche kein Wort Japanisch. Nee, also das ist,
ich spreche drei Wort Japanisch, so ungefähr. Ja.
Also, dass die Begrifflichkeiten eben so entweder fremdsprachlich technisch klingen oder niedlich und harmlos, ist, glaube ich, ein Grund, warum zum Beispiel Bondage und gerade Shibari eine größere Verbreitung über die Kern-BDSM-Szene hinaus erfährt und viele Leute das als, ach, das ist ja wieder Kunst, das ist was ein Spaß, den man haben kann miteinander, annehmen. Und ich glaube, dass Bunny nicht, dem nicht abträglich ist.
Ja.
Und für die schwingt halt vielleicht eben tatsächlich nicht dieser ganze DS-beladene Einordnungskram mit.
Ja, ja, klar.
Weil sie eben nicht
vielleicht dieses Showgirl-mäßige eventuell noch, vielleicht noch dieses Sexualisierte, aber in erster Linie eigentlich mit Bunny verbindet man niedlich und harmlos.
Genau, genau. Und es ist ein witziger Begriff, ist wahrscheinlich das Erste. Und ist auch okay, das so einzuordnen.
Und es ist ein verbreiteter Begriff. Innerhalb der Szene kennt ihn eigentlich jeder.
Du wirst verstanden, wenn du es benutzt. Das ist ein sehr gewichtiger Grund, einen Begriff zu benutzen. Weil wenn du sagst, ich bin Rope Bunny, Leute verstehen, was du meinst. Oder hier, ich suche einen Rope Bunny, Leute verstehen, was du suchst. Mhm. Es ist halt ein Begriff, der universell genug ist, tatsächlich in seiner Funktion, als dass er die Funktion erfüllt, dass du damit suchen kannst und dass du damit gefunden wirst. Und das sind prinzipiell gute...
Das hilft.
Genau, das sind gute Eigenschaften für ein Label.
Ja.
Und wenn du dich halt abgrenzt, dann bist du halt mehr im Erklärungsbereich.
Ja.
Ich bezeichne mich als Rope Model, aber es geht mir nicht darum, dass am Ende ein Bild oder ein Publikumsding entsteht.
Genau, ich nehme da kein Geld für und leiste dafür eine Leistung, dass ein Bild, schönes Bild rauskommt, sondern ich bin Rope Model, weil ich mich eben nicht als Bunny sehe.
Genau, sondern ich lasse mich genauso zu Hause fesseln zum Spaß, aber ich nenne es anders.
Mhm.
Das ist ein Erklärungsaufwand, wo du dich sozusagen von anderen Begrifflichkeiten von Model abgrenzt, die vielleicht intuitiver mitschwingen, was aber halt natürlich auch nicht universell sind. Natürlich ist kein Label wird universell gleich verstanden. Ist ja auch eine Illusion.
Mhm.
Aber
dafür schwingen beim Model eben andere Dinge nicht mit, wie man Bunny mitschwingen kann. Genau. Ja, deswegen nimmt man da vielleicht andere Begriffe.
Und Nischenbegrifflichkeit, sich für sich selber aufbauen, ist halt auch schwierig. Also,
ja, also man kann es dann untereinander im Freundeskreis oder in der Partnerschaft so nennen.
Ja, klar.
Und das ist ja völlig in Ordnung, das ist super, wenn man da Begriffe findet, die es für einen treffend ausdrücken.
Ja.
Aber es ist dann halt schwieriger mit Communities, in denen man nicht jeden kennt und die eigenen Begrifflichkeiten nicht so kennen, zu kommunizieren.
Ja, genau. Und ja, es ist aber genauso okay, auch ein Label, auch selbst wenn, also ich verwende von Rope Bunny, keine von uns sieht das als ein Red Flag, dass die Person ist, die macht da irgendwas Schlimmes, oder?
Nein, gar nicht.
Das ist auch kein problematischer Begriff auf der Ebene, wie zum Beispiel Sklave das wäre.
Es aber ist halt nur ein Begriff, mit dem ich nichts anfangen kann.
Genau, und das wollte ich sagen, es ist auch sehr okay, einfach einen aus der Geschichte, aus der eigenen Geschichte oder der Geschichte eines Labels, mit dem man, wie man mit der Berührung gekommen ist, oder einfach aus den Assoziationen, die man selber hat, ist es super legitim, auch ein verbreitetes Label für sich nicht anzunehmen und nicht zu verwenden. Und es sollte auch, also ich gehe ja von außen, Leute, das respektieren und es sollte respektiert werden, aber ich fand es ja gerade einen wichtigen Punkt hier zu machen.
Ja.
Aber ja, was machen Leute, die gefesselt werden eigentlich? Also außer sich über Begrifflichkeiten streiten.
Nichts anderes. Nein. Also Fesselungen sind halt immer kollaborativ.
Ja, man hat ein IKEA-Hai fesselt.
Genau. Auch dann, aber der Hai ist nicht so aktiv.
Nein, sobald zwei Menschen dabei sind, ist das ein kollaborativer, oder mehr, das ist ein kollaborativer.
Genau, man schafft ein gemeinsames Erlebnis und man tut das auch aktiv gemeinsam.
Und die gefesselte Person trägt dabei obviously auch immer was dazu bei.
Genau. Allgemein ist es so, alle Beteiligten können kreativen Input geben, können Wünsche äußern. Das ist halt aber je nachdem unterschiedlich, wie man es anlegt.
Ja, natürlich, wenn jemand, der jetzt ein Foto erstellen will, eine kreative Vision hat, dann ist es wahrscheinlich der kreative Input eher, wie kriegen wir das mit deinem Körper hin, dieses Foto zu machen? Also welche Bewegungen sind da? Gibt es irgendwelche Einschränkungen und so? Und nicht halt, was wollen wir eigentlich machen?
Worauf hast du denn Bock?
Genau.
Model aber oder Bunny.
Genau, das gibt es eben auch genauso.
Ja.
Es gibt auch Rope-Fights, wo Leute einfach irgendwie sich wehren, dagegen gefesselt zu werden. Das ist halt genauso ein kreativer Input sozusagen.
Ja, sich zu wehren ist auf jeden Fall ein kreativer Input. Man kann auch auf Augenhöhe fesseln. Ja. Man kann mit Machtgefälle fesseln. Das ist in alle Richtungen.
Genau, theoretisch Machtgefälle in beide Richtungen. Du kannst Leute als Service fesseln oder eben, ja.
Und du kannst, beziehungsweise ich glaube, man lernt auch immer was von der gefesselten Person. Einfach durch die Reaktion, wie diese Person diese Fesselung erfährt. Man nimmt immer was auch gegenseitig mit.
Ja, sie bringt auch ihre Erfahrung ein, zum Beispiel, wenn die Person, die gefesselt wird, schon mal das Ding schon mal gemacht hat und weiß, wie sie ihre Arme halten muss. Also ist das sicherlich eine Hilfe auch für Leute, die als Rigger erstmal reinkommen. Oder einfach diese spezielle Sache noch nicht gemacht haben.
Und es gibt noch Dinge, die man dazu erwähnen kann. Also es gibt so die Kommunikation durch das Seil, eine Art nonverbale Verständigung, wo eben wenig geredet wird, sondern in erster Linie geguckt wird, wie sich das Ganze anfühlt und wo man auf die Reaktionen wiederum reagiert, wo man halt sehr auf die Bewegungen achtet, auf die Reaktionen achtet und so weiter.
Das ist natürlich auch eine große gegenseitige Aufmerksamkeit da, die einen tief in die Situation bringen kann. Und ja, offensichtlich muss auch die gefesselte Person kommunizieren, damit diese Art von Kommunikation
gut funktioniert.
Funktioniert, genau.
Ja.
Und sich auch natürlich auf die Signale einlassen und dergleichen. Und das Ganze ersetzt natürlich weder Sicherheitstechniken noch Nachfragen im Zweifel, aber es ist halt eine Art von Kommunikation, die viele Leute sehr schätzen.
Und ich würde sagen, überlappt auch sehr stark mit dem, was unter Rope Space genannt wird. Also ein Headspace dafür, wie es sich anfühlt, im Seil zu sein.
Ja, also und im Seil meint gefesselt.
Genau.
Das ist halt ein Nerdbegriff aus der. Also wenn Leute sagen im Seil, gehe ich immer davon aus, dass Leute sich Bondage mehr als eine Casual-Ebene beschäftigt haben und prinzipiell.
Ich finde es ja einfach ein sehr schönen eine sehr schöne Bezeichnung dafür, gefesselt zu sein.
Ja.
Im Seil zu sein. Ich finde die schön.
Ja, es ist, wenn wir über Labels reden, es nimmt auf jeden Fall eine Bedeutungsebene raus von. Es geht eher auf die Zustandsebene, nicht so sehr auf die Handlungsebene.
Ja, genau. Also es zieht auch ein bisschen mehr den. Also gefesselt sein impliziert ja ein wenig, dass man bewegungsunfähig ist oder bewegungseingeschränkt ist. Und im Seil zu sein tut es weniger. Es gibt Schmuckfesselungen. Also Schmuckbondage, wo man einfach überhaupt nicht bewegungseingeschränkt ist, sondern einfach sich die Haare zu einer Frisur mit Seil topiert hat oder es als Armband trägt oder als Kette oder
ja,
sich ein ganzes Kleidungsstück aus Seil schnürt.
So Harnesses sieht man da öfter.
Also die können, aber die müssen eben keine einschränkende Wirkung haben.
Genau, ja, ist auf jeden Fall ein Headspace. Ich habe ihn noch nicht so erreicht, weil ich bin super unerfahren, was Seilzeug angeht und auch nicht so mit großem Enthusiasmus hinterher, die Erfahrung zu sammeln gerade.
Ich glaube auch, dass so gut wie jeder, der Seil-Enthusiast ist, mit Rope Space vielleicht ein klein wenig was anderes meint. Es ist ein sehr schwammiger Begriff, es ist ein sehr weiter Begriff. Für manche ist es wirklich ein Trance-Zustand, im Seil zu sein. Für andere ist es einfach nur ein schönes Gefühl, das Seil auf der Haut zu spüren. Gibt es eine ganz, ganz breite. Und deswegen Rope Space ist so der Überbegriff für diese, für das schöne Gefühl, gefesselt zu sein.
Ja, ich finde übrigens auch hier Rope Marks, wenn es um Spuren geht, mit am ästhetischsten. Also quasi Spuren, die Seile auf der Haut hinterlassen. Das hinterlassen so einen Eindruck.
Ja, so ein Abdruck vom Seil eigentlich.
Genau, der eine Weile bleibt, bis, ja.
Je nachdem, wie eng und lang man fesselt, bleibt das unterschiedlich lang und stark.
Den kann ich ästhetisch auf jeden Fall abgewinnen, was bei vielen anderen Spuren nicht der Fall ist.
Ich kann vielen Spuren ästhetisch was abgewinnen, aber auch Rope mag's.
Ja. Genau. Wenn ihr uns was abgewinnen konntet, dann teilt uns das gerne mit, etwa mit einer E-Mail an nerdisthehobby@gmail.com oder einer Nachricht oder einem Post auf unseren sozialen Medien. Ihr findet uns da auf Facebook, Twitter und FetLife als nerdisthehobby. Genauso sind 5-Sterne-Rezensionen, Abos, Hochdaumen und all dergleichen, was euer Podcast-Aggregator eben anbietet. Und natürlich besonders bei Apple Podcasts Rezensionen eine gute Art auszudrücken, dass wir euch gefallen haben und dafür zu sorgen, dass unser Podcast mehr gefunden wird. Also selbst wenn ihr den Podcast-Aggregator wenig verwendet, ein Abo darauf sorgt dafür, dass wir in den Charts nach oben steigen, mehr Leute uns sehen und mehr Leute uns hören. Und das wird uns freuen. Einfach so, weil wir gerne gehört werden wollen. Und wir geben natürlich wie immer Shoutouts, und Shoutouts sind ein gutes Mittel, um Podcasts oder allgemein Sachen bekannter zu machen. Heute würde ich keinem Podcast einen Shoutout geben, sondern einem Laden, sozusagen dem unserem lokalen Laden als Internet, nämlich dem Sphärenmeister, der uns auch immer teilt. Also Grüße an Roland.
Lieben Gruß auch von mir.
Genau.
Und da bekommt man ganz viel fürs Rollenspiel.
Genau.
In diesem Fall meinen wir Pen and Paper und keine kinky Verkleidung.
Fürs Pen and Paper kriegt man dort sehr, sehr viel und auch gern mal Importprodukte, die als Indie-Spiele sonst schwierig zu bekommen wären und wo beim Kickstarter der Import irgendwie 60, 70 Euro kostet und zweimal so teuer ist wie das Buch, und dann spart man sich das, und manchmal hat man das Glück, dass es beim Sphärenmeister zu finden ist. Und ja, unter anderem Golden Sky Stories habe ich da auf jeden Fall bestellt.
Ein sehr guter kleiner Rollenspielladen, der ein bisschen überregionaler ist als die meisten anderen. In dem Sinne, leb auf großem Fuß, sei fluffig, komm nicht zu spät und willkommen in deinem neuen Leben.